eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 58. Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir blicken heute in unserer letzten Sendung des Jahres 2024 auf das Fernseh- und Streamingjahr zurück. Und wir tun das nicht alleine, sondern haben hier im Wohnzimmer-Podcast-Studio die Hamburger Musiklegende Bernd Biggemann zu Gast, der sich, wie ich von zahlreichen Konzertbesuchen weiß, ja auch mit Filmen und Serien ziemlich gut auskennt. Hallo und herzlich willkommen, Bernd.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, und Jan Freitag ist natürlich auch dabei, wie ihr euch denken könnt.
Mit Bernd zusammen, ein Held meiner Jugend. Ich sag's jetzt so, ohne ihm Honig um den Vier-Tage-Bart zu schmieren.
Naja, ich muss sagen, Jan Freitag ist einer der coolsten Namen überhaupt. Das könnte eine tolle Neo-Noir-deutsche Detektivserie sein, finde ich.
Ja, oder eine krasse Post-Rock-Band, so ein bisschen Marky Smith-artig.
Ich glaube, ich würde eher einen Auftrag für Mark Freitag.
Ja, okay.
Ich nehme alles an. Ich sehe das, also vom Namen her. Sprechender Name, wirklich.
Bin bereit.
Ja, wie ihr das ja vielleicht von anderen Ranking-Sendungen und Best-of- und Rückblicksendungen wisst, haben wir so einen bestimmten Modus. Wir wollen uns heute mal auf Serien konzentrieren, deswegen haben wir gleich im zweiten Teil einen Platz 5 bis Platz 1 Countdown mit den besten Serien des Jahres. Das geht reihum. Vorher machen wir aber noch zwei andere Sachen, und zwar fangen wir an mit der schlechtesten Serie des Jahres. Kann jeder eine nennen. Und danach haben wir noch eine Wildcard, wo man ein etwas Besonderes, was einem aufgefallen ist in diesem Streaming-Jahr, mal benennen kann. Ob das jetzt negativ ist, positiv oder neutral, das sei mal dahingestellt. Dann würde ich einfach mal sagen, ohne große Vorrede, ich glaube, ins Plaudern kommen wir sowieso noch im Laufe der Aufnahme. Fangen wir doch mal an mit Bernd Biggemanns schlechtester Serie des Jahres. Was hat dich am meisten enttäuscht? Worüber hast du dich entsetzt?
Ja, enttäuscht bin ich ja grundsätzlich nicht, weil man guckt am besten so Fernsehen oder man streamt am besten irgendwas, indem man das Schlechteste erwartet. Und heutzutage, 2024, wenn es dann doof wird, macht man halt den zweiten Bildschirm auf und spielt irgendwas auf seinem Handy nebenbei. Und macht, also man muss nicht mehr leiden. Das finde ich das Tolle an der neuen digitalen Welt, die wir bewohnen dürfen. Also früher war man der Kultur ja ausgesetzt. Es gab nur diesen Song im Radio. Es gab nur diese Serie abends. Ja. Und jetzt, wir sind, also, das muss ich dazu sagen, also leiden tut man grundsätzlich nicht. Aber ich habe etwas wirklich satt, und das ist jede Art von Prequel. Ich leide unter Prequels und die sind furchtbar schlecht, alle. Und ich finde sie alle mies und du kannst sie alle knicken und wegwerfen und ich sitze schaudernd davor. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Offensichtlicher Pick ist natürlich Ringe der Macht, die Prequel-Serie für Herr der Ringe. Was für ein dämlicher Mist und so. Aber sieht teilweise so gut aus. Du guckst das und denkst, hey, das sieht aus wie Herr der Ringe. Und dann denkst du, okay, was ist jetzt das Problem? Oder, hey, Sauron ist böse. Merk das doch. Oder nein, nimm nicht den Ring. Oh Gott, er nimmt den Ring. Es ist so quälend. Und dann auch so beknackt, wie in der ersten Staffel ist so eine Szene, wie sie ist schiffbrüchig auf dem Floß und sie, oh, ich habe eine Eingebung. Ich springe am besten ins Wasser in voller Rüstung, mitten im Meer, wo ich weiß, dass hier Monster sind. Weil irgendwas wird passieren, weil ich, was, magisch bin? Völliger Scheiß. Also, Ringe der Macht ist echt quälend. Gott, in der zweiten Staffel, um ehrlich zu sein, habe ich das nicht gesehen, sondern mir nur davon berichten lassen, ist, da ist so eine Stadt und sie hat keine Stadtmauer. Ein paar Folgen später wird sie angegriffen. Da dachten sie, ah, es wäre irgendwie eine bessere Schlachtszene, wenn die Stadt jetzt eine Stadtmauer hätte. Und dann ganz magisch hat die Stadt auf einmal eine Stadtmauer. Okay, Ringe der Macht furchtbar. Aber ich muss gestehen, ich mochte auch Dune Prophecy überhaupt nicht. Und das hat mich daran erinnert, wieso ich auch Dune nicht wirklich genossen habe. Also Dune, die beiden Dune-Filme, man bewundert die mehr, als sie genießt. Ne? Aber sie sind so leblos. Ja. Und ich verstehe, wie schwierig das ist, diese Bücher zu Filmen zu machen und wie, was für eine Zentnerlast das auf Denis Villeneuves Schultern gelegen sein muss. Aber es ist so, als wie wenn, teilweise ist es wie so eine Bibelverfilmung, wo alter Bibeltext wortwörtlich vorgetragen wird. Mhm. Es ist so fucking leblos. Bei Dune 2 ist mir das aufgefallen. Da ist so eine Szene, wo, ich glaube, James Brolin nimmt sich eine Gitarre und klimpert so ein bisschen rum und improvisiert irgendwas. Und irgendwie ist das im Film im Endschnitt geblieben, diese kleine Szene. In diesem Augenblick wird dir klar, wie steif alles um diese Szene rum ist.
Außer der Szene, ja.
Mhm. Und das große Problem mit Dune, ich weiß, dass es viele Bewunderer gibt. Es ist kein Science-Fiction, meiner Meinung nach. Es ist im Grunde eine Fantasy-Serie. Science-Fiction wird benutzt, um zu erzählen, wieso das eigentlich ein mittelalterliches Setting ist. Also Königshäuser im Krieg miteinander.
Ja. Aber ich glaube, die würden sich auch nicht als Science-Fiction bezeichnen, sondern...
Doch, Science-Fiction-Fans tun das. Also,
ja?
Und Frank Herbert auch. Und ja, es sind Science-Fiction-Ideen drin, also ökologische Ideen. Aber die ganze Dune... Philosophie, Theologie, kann man sagen an diesem Punkt, beruht ja auf einem historischen Roman, den eine britische Weltreisende in den 40ern, 50ern geschrieben hat, Die Säbel des Paradieses, wo es um einen dschihadistischen Aufstand im 19. Jahrhundert geht, gegen irgendwelche Besatzer. Mhm. Also im Grunde wird Dschihadismus verherrlicht bei Dune, was vielleicht ein eigenes Problem ist, das Fass möchte ich aber nicht aufmachen. Also es ist eine sehr altertümliche Welt, ab und zu sieht man halt große silberne Raumschiffe irgendwo schweben, aber es ist im Grunde eine mittelalterliche Geschichte, die George Martin 1:1 kopiert hat für den Aufhänger von Game of Thrones. Der Aufhänger ist, dass der Regent will einen Vasallen loswerden, indem er ihm einen unmöglichen Auftrag gibt. Das ist die Prämisse von Dune und die Prämisse, das setzt die ganzen Vorgänge in Bewegung. Bei Dune und bei Game of Thrones auch, was mich zu meinem dritten Pick bringt,
House of the Dragon. Ja, dachte ich mir.
Ich habe keine scheiß Geduld für diesen Scheiß. Ihr wollt, dass Leute in irgendwelchen dunklen Hallen was Gemeines sagen und dass irgendjemand einen Rücken gestochen bekommt. Bitte, dann ist das für euch. Ich mach das nicht mehr.
Aber ich meine, das ist ja jetzt auch so ein bisschen hier Preaching to the Believers. Wir sind uns ja alle darüber einig, denke ich mal, oder alle Leute, die sich mit einer gewissen Distanz damit beschäftigen, dass das ein rein betriebswirtschaftliches Modell ist und dass es weder was Literarisches noch was Erzählerisches noch was Inhalts- oder Anspruchsgetriebenes ist, sondern sie merken, der Scheiß ist wahnsinnig interessant, der ist nicht nur wahnsinnig interessant, sondern ist auch wahnsinnig erfolgreich. Dann basteln wir entweder was davor, parallel oder hinterher und machen irgendwas mit Quell, sowas, und so funktioniert einfach der Kulturkapitalismus, fertig.
Von der Handlungslogik ist es, glaube ich, einfach, war das nicht damals bei Star Wars mit dieser zweiten Trilogie, dass sie dann davor gegangen sind in der Zeitleiste? Und die Idee ist wahrscheinlich einfach doch nur die, dass man dann nicht mit den Folgen oder mit Figuren ganz und gar, die in der Originalfilmreihe drin waren, arbeiten muss, sondern dass man einfach sagt, ich kann ja irgendwas anderes erfinden, das ist ja alles viel früher passiert. Ne?
Alles Zeitleistungsfernsehen. Allerdings breche ich immer eine Lanze für die Star Wars Prequel-Trilogie, weil ich finde, sie die wichtigste politische Parabel unserer Zeit ist. Sie beschreibt sehr umständlich, aber sehr folgerichtig, wie eine künstliche Bedrohung geschaffen wird, um totalitäre Herrschaft zu rechtfertigen. Diese Erzählung ist notwendiger denn je. Ich verteidige auch die Figur von Jar Jar Binks, die Kritiker gehasst haben, die Kinder geliebt haben, weil Jar Jar Binks die entscheidende Funktion hat. Er ist derjenige, der sich dann vor das Parlament stellt und sagt, ja gut, wenn wir bedroht werden, dann müssen wir dem Imperator mehr Macht geben. Er ist ein naiver Trottel, der nur gut ist, der nur freundlich ist und der die Machtübernahme des Totalitarismus ermöglicht, dramaturgisch völlig notwendig. Ich verteidige die Prequel-Trilogie, ich bin mir all ihrer Schwächen bewusst, Figurenzeichnung etc.
Du meinst die um die Jahrtausendwende gedrehte?
Ja, die mit wie Darth Vader zu Darth Vader wurde. Er war einfach nur ein angepisster Teenager.
Naja, aber weil ja auch Darth Vader als ausgeschriebene Figur in den ursprünglich ersten drei Teilen noch eine komplette Behauptung war. Niemand wusste, wie er da hingekommen ist. Es gab ja null Backstory, deswegen habe ich das damals tatsächlich auch als erfrischend empfunden. Aber du widersprichst ja selber ein bisschen, ne? Weil da ist jetzt ja, da gab es eine Erklärung, die halt geliefert wurde. Bei Dune gibt es ja auch eine Erklärung.
Die mag ich nicht. Ich schätze die politische Parabel sehr hoch ein. Ich finde, das kann nichts schaden, wenn das alle Kinder sehen.
Ja, tun sie ja, haben sie ja. Haben
alle gesehen. Genau, diese Erklärung von, oh, Darth Vader wurde deshalb so, weil das ist so scheiße. Auch bei jedem Superheldenfilm immer, oh, er ist von einer Spinne gebissen worden. Oh, seine Eltern wurden an einer Seitenstraße getötet. Lass mich in Ruhe. Warum können wir nicht einfach so anfangen mit Batman ist da? Das reicht doch schon. Wir haben ungefähr, jeder hat eine Idee, jeder hat seinen persönlichen Batman, wie jeder seinen persönlichen Jesus hat. Das reicht. Ihr müsst nicht nochmal zeigen, wie seine Eltern in einer Nebenstraße erschossen werden.
Mich interessiert das. Also jetzt nicht als Prequel, aber als Erklärung. Ich mag gerne deduktive Geschichten. Ich mag es gerne, wenn Geschichten komplex sind und strenge Verfolgen auf Zeitachsen verlaufen und auf dramaturgischen Achsen. Aber das ist vielleicht auch einfach eine
Geschmackssache. Weiß ich, was Bernd meint, weil es ist manchmal sehr angenehm, einfach in eine Geschichte reingeworfen zu werden und nicht das Ganze so didaktisch hergeleitet zu bekommen.
Hängt von der Geschichte ab.
Nachdem wir jetzt zum Auftakt schon fast alle Blockbuster und Franchise-Dinge irgendwie in einem Pick... Nee, das war jetzt keine
Kritik. Also so sucht euch einen aus. House of the Dragon.
Ja, nee, aber ich finde, wie du das so verbunden hast, das war sehr kunstvoll und sehr schlüssig. Aber dann machen wir doch mal mit Jans schlechtester Serie des Jahres 2024 weiter.
Also ich bewege mich dann, glaube ich, eher so auf der Anspruchs- und Wirklichkeitsebene. Also was möchte das Fernsehen oder was möchten die Leute, die dieses Fernsehen machen, bewirken? Wen wollen sie erreichen? Was ist ihr Ziel? Und das, was dabei rausgekommen ist. Und da gab es in dieser Saison, sage ich mal, massenhaft Formate, die voll in die Hose gegangen sind. Also sowas wie Disco 76 zum Beispiel oder, weiß nicht, ob du das dann kennst, kannst ja mal schnipsen, wenn du es nicht kennst oder wenn Sky Fans, Maxton Hall auf Amazon Prime, Where's Wanda bei Apple, Turmschatten bei Sky, alles Sachen, die ich fürchterlich fand, aber das Allerfürchterlichste heißt Smilingen. Hast du da was von gehört?
Soll so eine witzige deutsche Serie sein, wo ich nur den Trailer gesehen habe. Ja. Und du merkst schon mal im Trailer, die denken, das ist witzig, ne?
Die denken, das ist witzig, ja. Ist eine Sketch-Comedy gewesen. Wir haben hier, glaube ich, weiß nicht, ob wir sie hier mal...
Wir haben nicht drüber geredet, ich habe die ersten drei Minuten gesehen und musste dann abbrechen. Das ist ja mit relativ vielen bekannten Leuten.
Genau, viele bekannte
und
Leute.
Es ist nicht zu ertragen.
Es ist nicht eine einzige gelungene Pointe dabei, obwohl sie die ganze Zeit nur Four to the Floor geben. Es geht nur um Punchlines und es ist alles katastrophal. Und es unterbietet das dicke Brillengläser Didier Hallerford-Niveau aus den 70er Jahren um zwei, drei liegen, würde ich sagen. Und das
da waren aber noch ein paar gute Brüller bei.
Genau,
bei
da waren hin und wieder nochmal lustige Brüller dabei. Hier war nichts dabei, also Smiling, die Vollkatastrophe 2024.
FF. Oh, wieder mal ein vernichtendes Fazit für Comedy in Deutschland.
Immer wieder aufs Neue, ja.
Ja, aber du hast recht. Also ich wollte einfach mal wissen, was das ist. Ich habe nicht mich beruflich mit beschäftigt und habe nach ein oder zwei Minuten, ich glaube zwei Minuten habe ich noch nicht mal durchgeguckt.
Ich muss es durchgucken, ich habe sogar geschrieben.
Ich hab nur einen Trailer gesehen. Bei sowas wie Maxton Hall würde ich sagen, das ist nicht für uns gedacht.
Genau.
Das ist eine von diesen inzwischen, glaube ich, 90 Internatsserien. Aber oh, irgendwas Mysteriöses passiert nachts auf diesen Korridoren.
Young Adult.
Vielleicht ein Geheimbund?
Ja, nee, hier ist es, bei Maxton ist es immerhin kein Geheimbund. Es ist nichts Verschwörungstheoretisches, einfach Love und Rich Kid, Loves Poor
und
Kid.
Und lass mich raten, eine Frau zwischen zwei Männern.
Nee, ist glaube ich nur ein Mann, oder? Also ein reicher Mann. Sie ist ein armes Mädchen, sie ist das nicht das Hässliche, aber das arme Entlein. Er ist ein reicher Textil-Imperiumserbe und sie wurschteln so ein bisschen umeinander herum. Alles ist auch nicht schön.
Aber ich glaube, meine Tochter, die jetzt im Januar 17 wird, die hat mir mal erklärt, es gibt so Standardfloskeln für so Plots. Das heißt dann Haters turn to lovers oder sowas.
Ja.
Oder,
ja.
Ne, also.
Also Enemies turn to lovers,
glaube ich. Enemies turn to lovers, das heißt, es treffen sich ein Mädchen und ein Junge, also jetzt im klassisch heterosexuellen Modell. Und sie mögen sich überhaupt nicht, also unmöglicher Typ und so. Also sie haben vielleicht auch so eine Feindschaft, die man aus dem Geschehen herleiten kann. Und dann, ach, was passiert? Sie verlieben sich doch ineinander.
Ja, und das ist Maxton Hall. Ja, und das ist die schlimmste Lektion, die man jungen Menschen geben kann. Wenn da jemand ist, der dauernd mit dir streitet, ist es Liebe. Das ja, ist genau. Das Dümmste. Und das ist ein Rezept für Unglück. Und ich... Die Leute, die sowas, so einen Garn spinnen, sind verantwortlich für so viel Elend in der Welt.
Aber auch für Hoffnung, die den Menschen machen, das ist auch nicht das
Schlechteste. Aber Jan, wir haben ja damals, als noch nicht klar war, was für ein Mega-Erfolg Maxton Hall wird, weltweit, das ist einer der, ist Amazon, ne?
Das ist Amazon,
bei Amazon meistgestreamten Serien international. Und wir haben damals, als noch bevor das rauskam oder als es gerade rauskam, hatten wir das hier im Podcast und fanden es beide Schrott. Also wirklich auch billig gefilmt, öde und so. Und was ja wirklich erstaunlich ist bei Maxton Hall, ist ja dann dieser unfassbare Erfolg. Und es ist ja auch für unzählige Preise sogar nominiert. Also ja, wir haben da ja irgendwas nicht gesehen. Ne?
Vielleicht ist es, also ich habe, das ist wieder eine von diesen Sachen, wo ich nur einen Trailer gucke. Es wird so viel gestreamt, es gibt so viel, ich gucke oft nur die Trailer. Und das ist für eine so, wo ich dachte, okay, das ist so eine Serie, das ist nicht für mich. Ja. Und so, habt Spaß, Kids.
Genau, ist nicht für uns.
Aber Bernd, wo du gerade Trailer erwähnst, findest du eigentlich auch, dass man, wenn man Trailer sich anguckt, oft überhaupt nicht sagen kann, ob die Serie gut oder schlecht ist, weil selbst gute Serien im Trailer-Zusammenschnitt meistens schlecht wirken?
Guter Punkt. Da habe ich mich bestimmt schon öfter geirrt, aber noch sehr viel öfter lag ich genau richtig.
Das mag sein. Ja.
Und ja, man erkennt den Gewinner schon am Start.
Mhm. Also ich hatte es jetzt neulich mit Black Doves bei Netflix.
Ja.
Da habe ich mir den Trailer angeguckt und dachte, was für eine Scheiße. Und dann hat mir die Serie ziemlich gut gefallen.
Ja, weil es eine Agentenserie ist, versuchen sie halt möglichst viel Knallstoff da reinzubringen. Das
und
ist
irgendwie so ein automatischer Mumpitz Trigger. Drin.
Ja.
In dem Trailer. Egal.
Ja, schieß los.
Erik. Meine schlechteste Serie des Jahres ist gleichzeitig, glaube ich, eine der letzten Serien des Jahres. Und zwar wird die erst am 30. Dezember in der ZDF-Mediathek und bei ZDF Neo veröffentlicht. Das ist die, ich glaube, es sind 6 Teile, ist die Serie Hameln. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon
angefangen
gehört
damit.
Habt.
Ja, ja, ich schreibe
auch über. Den Rattenfänger?
Es geht den Rattenfänger von
Mal
Hameln.
Wieder.
Interessanterweise, ich habe gelesen, dass ungefähr 1 Milliarde Menschen auf der Welt die Geschichte des Rattenfängers von Hameln kennt. Das ist eine der bekanntesten.
Wer hat das denn eruiert?
Kannst du bei Wikipedia mit Quellen und sowas.
Mal alle Fragen.
Würde ich wahrscheinlich ChatGPT oder Perplexity auch ausspucken. Also, man kann alles fragen.
Man kann
auf jeden Fall ist es wirklich eine der bekanntesten Geschichten, die aus Deutschland kommt. Und das ist ja eine. Spielt im Mittelalter, ist aber vor 800 Jahren aufgeschrieben worden. Ne? Wir wissen, die hatten in Hameln eine Rattenplage, dann kommt der Rattenfänger und sagt, okay, ich lock die mit meinem schönen Flötenspiel, die ganzen Ratten in die Weser und dann hat der Mann aber seinen Lohn nicht bekommen und er war eh so ein bisschen böse und grimmig und so, aber er hat halt seinen Job gemacht und als Strafe hat er dann die Kinder, ich glaube es waren 130 oder sowas, in so einen Berg gelockt.
Also sie
sind in einem Berg verschwunden. Relativ wenig oder noch nie sogar verfilmt worden, das Ganze, erstaunlicherweise. Und das hat jetzt Rainer Mazzutani, das ist ja so ein Typ, den man aus den 90ern kennt, auch von so alten so Komödien.
Das ist ein Horrorfreak auf jeden Fall.
Ja, der hat viel Horror und
Grusel gemacht. Früher deutscher Genrefilmer.
Genau, ein Genrefilmer ist das. Und der hat das verfilmt, eigentlich mit einer ganz guten Idee. Und zwar, das Ganze spielt im Heute. In der Sage ist es ja so, dass alle Kinder, 130 Kinder, bis auf einen Lahmen, einen Tauben und einen Blinden, die eben nicht folgen konnten dem Rattenfänger, sind halt alle Kinder der Stadt ums Leben gekommen oder in den Berg gelockt worden. Und jetzt sind sozusagen die Hauptfiguren ein blindes Mädchen, ein Typ im Rollstuhl und ein hörbehinderter Junge. Und die klären praktisch auf, warum Leute zu Tode kommen, Leute verschwinden und gruselige Sachen passieren. Also die Grundidee ist gar nicht so schlecht von Rainer Mazzutani.
Das Mittelalter war auch nicht barrierefrei.
Aber die Umsetzung ist eine absolute Katastrophe.
Warum?
Also es ist die Gruseleffekte, die Bilder sind so wie aus der Geisterbahn. Also es ist also so die Jumpscares, es gibt ja auch gute Jumpscares, sind ganz schrecklich. Es ist schlecht gespielt. Also ihr müsst mal reingucken oder auch nicht. Es ist wirklich Fremdschämen-Programm.
Ja, oh, ich muss alle 6 Teile gucken. Das ist ja schön, dass du mich da jetzt so vorbereitest.
Ich habe auch alle 6 Teile geguckt, Jan, weil ich dachte, ich muss jetzt gucken, wie die das weiterführen. Das ist einfach unfassbar, wie schlecht das ist.
Ja, scheiße.
Oh Mann.
Mann, es tut mir leid, dass
wir das wir hatten Verwandte in Hameln. Ich war da oft. War ich immer okay in der Stadt.
Ja, also viel Fachwerk, oder?
Ja, generell die Sage des Rattenfängers ist eine von diesen, also wenn man sich so ein bisschen interessiert für wie Mythen gewoben werden und so. Also es scheint so eine Parabel im Grunde über Kindesmissbrauch zu sein, über Kinderanführungen. Ja, und dann sind die Kinder einfach verschwunden.
Ja, auch über Ignoranz der Gesellschaft, ne? Also so mit, wie sie mit Problemen umgehen und wie sie
wie die Geschichte mit von umgehen. Lot und seinen Töchtern und die Geschichte, wie sie in der Bibel steht, ist ja, die beiden Töchter wollten Sex mit ihrem Vater, aber der wollte nicht, da haben sie ihn betrunken gemacht. Und dann hat er Sex mit ihnen. Das klingt.
Das steht so in der Bibel?
Ja, steht so in der Bibel. Das kommt mir so vor, als hätte sich Lot
das. Das Alte Testament, ne? Das war politisch noch nicht so korrekt.
Allerdings, das Alte Testament kannst du, was, sag ich mal, Humanismus betrifft, komplett in die Tonne treten. Also,
ich lese
das
auch nicht.
Das sind nur so schlimme Geschichten. Also, zum Beispiel in diese Geschichte kommt mir so vor, also die Lot-Geschichte kommt mir so vor, als hätte Lot die sich anschließend ausgedacht. Ich wollte ja nicht mit meinen Töchtern schlafen, aber sie haben mich betrunken gemacht. Mit Wein, das kann auch jedem mal passieren. Und diese Rattenfänger-Geschichte ist, ich wollte diese Kinder ja nicht missbrauchen und die Schlucht hinabwerfen, aber der Rattenfänger hat sie geholt und jetzt sind sie halt weg. Also, das kommt mir vor wie eine von diesen Geschichten. So, diese, die im Grunde, also True-Crime-Geschichten, die dann mythologisiert wurden.
Stimmt, der Rattenfänger von Hameln ist deswegen so bekannt, dass ihn 1 Milliarde Menschen kennen, weil es True-Crime ist und das ist ja ein unfassbar beliebtes Genre.
War mir alles nicht bewusst, also mir war das mit diesen Behinderungen nicht bewusst, mir war nicht bewusst, dass die tatsächlich gab. Ich dachte, das ist so ein Grimms-Märchen-Ding, aber gut.
Ob es das gab oder so, weiß ich nicht.
Es gab bestimmt eine Pest und es gab bestimmt Leute, die da, oder Ratten und Leute, die mit allerlei Hokuspokus versprochen haben, sich um die Rattenplage zu kümmern. Und wenn das, sagen wir mal, fahrendes Volk war, wenn das Wandersleute waren, die von Stadt zu Stadt ziehen, hatten sie vielleicht einen Grund, von Stadt zu Stadt zu ziehen. Vielleicht waren es fahrende Rattenfänger und auch fahrende Pedos, das wissen wir nicht. Einer der Grundstützen unserer Zivilisation, Leonardo da Vinci, musste oft die Stadt wechseln, weil er Pedo war. Und irgendwann kam das immer raus, dass er mit seinen Gehilfen was angefangen hat und dann, versuche ich es halt mal in Mailand. Und also sowas stelle ich mir auch vor, ich stelle mir vor, dass das also ein. Stell dir vor, du bist Pedo zu der Zeit, dann gehst du in ein Kloster oder du suchst dir ein fahrendes Gewerbe.
Faktencheck ist auf jeden Fall mega schwierig. Also zurück ins Jahr 1283.
Wahrscheinlich gab es tatsächlich einen angepissten Rattenfänger mal und das ist wahrscheinlich der Kern der Geschichte.
Wer weiß.
Was Blödes passiert, dann hat man das zusammengebracht.
Ich glaube, es ist einfach nur eine Erzählung, aber werden wir niemals.
Einfach nur eine Erzählung, die so populär ist, das glaubst du doch wohl selbst nicht.
Hä, aber die Bibel ist auch einfach nur eine Erzählung, die mega populär ist.
Stimmt nicht, es sind eine Menge Erzählungen und die Geschichten, an die sich Leute erinnern, sind signifikant. Also zum Beispiel sowas wie die Flut, das ist bestimmt eine kollektive Erinnerung und das alle Archäologen sagen, das ist wirklich eine riesige Flut.
Die Flut im Sinne von Sintflut.
Ja.
Okay, ein Tsunami.
Und das sind also eine Menge Land ist unter Wasser gewesen und eine Menge Leute sind gestorben. Das ist eine kollektive, archaische, atavistische Erinnerung, es ist eine signifikante Geschichte. Und und diese Rattenfängergeschichte ist, da ist diese Gemeinschaft, die ist bedroht durch die Pest. Ein Heilsbringer kommt von außen, aber der Preis, den er verlangt, ist zu hoch. Das ist so eine grundsätzliche Geschichte, die versteht man auch in Indien.
Die versteht man auch in Indien, aber es ist trotzdem erstmal die moralische Prämisse ist das, was daran interessant ist und nicht die Faktenlage der Informationen, die überlieferbar sind, weil wir wissen, was 1283 in Hameln abgelaufen ist, glaube ich, dass da echt so die Quellenlage ist super mies.
Da wissen wir echt zu wenig.
Ich würde sagen, ich bin erstmal erstaunt, dass wir, glaube ich, jetzt in den ersten 15 oder was auch immer Podcast-Minuten, glaube ich, schon dreimal oder viermal die Bibel erwähnt haben. Haben wir überhaupt schon mal die Bibel erwähnt hier in unseren 7?
Immer mal wieder, glaube ich.
Wir kommen von den schlechtesten Serien der Welt des Jahres, wo wir hätten 3 haben können, aber jetzt, glaube ich, schon irgendwie bei den 15 oder so angelangt sind, kommen wir zu unserer zweiten Runde und da geht es um, ja, das ist die sogenannte Wildcard-Runde, wo wir das erwähnen, was uns in diesem Jahr besonders als Phänomen rund um Streaming, Fernsehen, Serien, was auch immer aufgefallen ist. Bernd, du legst wie immer los.
Bernd muss immer loslegen, alles klar.
Moderne Shows sind zu sauber. Die Kostüme sind zu sauber. Das Dekor ist zu sauber. Die moderne Szenerie atmet nicht. Das fällt einem sowieso auf in Fantasy-Serien. Bei einer Manga-Verfilmung wie One Piece fiel mir das auf. Oder auch Last Airbender sind jetzt 2 Netflix-Serien. Ich dachte mir, okay, das sind alles hübsche, teure Kostüme. Das sieht aus wie ausgeschnitten. Das sieht nicht aus, als. Also, gerade wenn du fantastische Welten beleben willst, musst du doch das Gefühl erwecken, als ob diese fantastischen, also unglaubwürdigen Charaktere dort wirklich existieren, dort wirklich leben, dort wirklich hausen. Und Goldstandard ist die Welt von Herr der Ringe. Du glaubst wirklich, dass Frodo in diesem Erdloch lebt und sich wohlfühlt.
Das gibt's ja auch wirklich.
Ja,
Freunde von mir waren gerade da.
Das Erdloch
gibt diese Häuser.
Ja, ja, in Neuseeland, große Touristenattraktion. Ja. Kommen Sie ins Auenland, ich möchte auch hin. Und also, das ist eine Sache, die ich echt nicht verstehe. Du hast also, diese Serien werden also gemacht von jüngeren Content-Creatern, die bestimmt Film studiert haben, die Film lieben und dann denken sie, oh, wir haben diese IP-Adresse und wir haben dieses Intellectual Property. Oh, wir können jetzt One Piece verfilmen. Lass es uns doch ganz sauber aussehen lassen. Unser Klassenlehrer uns lobt, damit wir ein Fleißsternchen kriegen, weil das so super saubere Arbeit ist?
Ja, ich glaube, die Leute sind so wahnsinnig scharf auf Akkuratesse. Also sie wollen halt, dass bestimmte Bilder durch bestimmte Formen und Farben exakt wiedergespiegelt werden, um so diese Abstraktionsbedürfnis des Publikums so ein bisschen runterzudimmen, damit denen nicht zu viele Aufgaben gegeben werden, dass sie es auch verstehen. Warum so, wenn 70er Jahre verfilmt werden müssen, alle Leute Butterfly-Hemden in Neonfarben anhaben, obwohl die meisten Leute auch damals beige getragen haben. So, das ist einfach so eine kleine Transferhilfe.
Über Ausstattung, aber ist
ja, ich dachte, es geht doch auch
um Ausstattung. Es besteht sich auch um die Kostüme. Das waren zum Beispiel ein Alien, der erste Film der Reihe. Da wurde so viel, wenn man Making-of sieht, so viel Wert drauf gelegt, dass das Schiff wirklich benutzt aussieht, wirklich abgeranzt, als aus dem letzten Loch pfeift. Die Crew sieht auch abgeranzt aus, als ob sie jeden Tag seit 5 Jahren diese Klamotten tragen.
Die rauchen auch zwanghaft die ganze Zeit an Bord eines Raumschiffes.
Also du denkst, du siehst das, du bist sofort dran, alles klar, das sind Leute, die das professionell machen, die sind da jeden Tag. Die sind in der Routine, wenn du, bei House of Dragons ist mir das auch aufgefallen, Game of Thrones, das war wirklich teilweise schön abgeranzt, aber House of the Dragon ist auch wieder auch super klinisch, clean.
Ja. Ja.
Warum? Weil die blond sind? Sind blonde Menschen sauberer? Ist das so eine Art verdeckter Rassismus, den wir da sehen?
Immer.
Keine Ahnung. Ich glaube, die, okay, das ist vielleicht ein kleiner Punkt, aber mir, das ist für mich ein riesiger Punkt, um reinzukommen in diese Welten. Ja,
aber
also Serien und viele Filme zu clean, macht euch mehr Mühe, eure Szenerien zu beleben.
Aber liegt es nicht auch, dass immer so clean und so antiseptisch ist, nicht auch viel daran, dass halt vieles einfach digital hergestellt wird, dass es halt CGI ist und nicht wirklich gebaut oder vielleicht sogar nicht angezogen, weil ich erinnere mich damals, warum, ich weiß nicht, ob du Andor gesehen hast, ich bin ja großer Andor-Fan, kommt ja jetzt bald die zweite Staffel und da hat man sich ja wahnsinnig drüber gefreut, dass es auf einmal so echt und greifbar und so weil schmutzig aussah, weil die das echt gebaut haben. Das ist derselbe Set-Designer gewesen, der Tschernobyl, diese großartige Serie Tschernobyl ausgestattet hat. Der Typ kann bauen und die haben das halt wirklich gemacht und da sieht man halt einfach einen riesen Unterschied.
Und das hat auch zu einem wundervollen Effekt geführt, und zwar dieser Kontrast zwischen der Planetenwelt und dann die Gefängniswelt.
Genau.
Also die Gefängniswelt war dann super aseptisch und das war dann wirklich physisch schmerzhaft. Du kommst aus dieser organischen Welt mit Sepiatönen, Erdfarben, wo Leute arbeiten, die diese, Entschuldigung, ich will es nicht, wenn ich respektlos denke, aber Prollwelt, sagen wir mal, wo also das Salz der Erde im Schweiße seines Angesichts und so weiter vor sich hinwerkelt. Und dann kommst du in diese Gefängniswelt und das ist, und da ist diese Sauberkeit, diese Weiße, die dieser Welt ist, so brutal auch im Auge, als Kontrast zu dem, was wir da vorgesehen haben. Das hat eine sinnliche Wirkung und deshalb, das hat mit beigetragen zum Erfolg von Andor. Andor, als es gestreamt wurde, war ja nicht so der Instant-Hit, aber Leute kommen immer wieder zurück und holen das jetzt langsam nach und streamen das.
Ja, weil du den typischen Star-Wars-Fans, für die ist es halt eigentlich nichts oder ist es zu anspruchsvoll. Und die anderen Leute, die kein Star Wars gucken, müssen Andor erstmal entdecken.
Ich finde allerdings, dass es gleichzeitig aber auch eine Entwicklung gibt in dem Bereich. Wenn du dir so Mittelalter- oder Western-Stoffe vor 20, 30 Jahren angeguckt hast, dann waren die auch extrem klinisch und rein und sauber. Also auch so Cowboys in den 50er Jahren, die waren immer sehr adrett und gebügelt. Und da gibt man sich heute schon mehr Mühe, dass das Mittelalter zum Beispiel schlammig ist und dass die Straßen dann nicht befestigt sind und dass die Leute auch alle immer so versiffte Rocksäume haben und sowas. Es ist nicht so, dass es da kein Bemühen gibt, aber ich finde, alles, was halt so vor dem Greenscreen sozusagen passiert, da ist dann tatsächlich, was Erik meinte, so da sind echte Menschen mit echten Kostümen, die dürfen manchmal so ein bisschen verranzen, aber so der gesamte Hintergrund, der halt per CGI, also am Computer generiert wird, da geben sie sich oftmals nicht die Mühe, einen Algorithmus mehr einzuschalten, der halt da und da ein bisschen mehr Dreck und Siff reinbringt.
Aber da muss es doch irgendeinen Schmutzfilter geben oder irgendwo versteckt im Programm ist doch eine Taste schmuddelig machen. Ja. Da muss irgendjemand draufdrücken. Zum Beispiel ein Furiosa hat auch darunter gelitten. Das ist auch ein Vergleich. Furiosa, der letzte Mad Max-Film, hat auch darunter gelitten, dass er im Vergleich zu Fury Road einfach viel cleaner rüberkam und du die Welt heißt aber Wasteland, also buchstäblich Wasteland und es sieht, du hast diese strahlenden Oranges und das...
Ja, Mad Max lebt vom Schmutz und es geht nicht ohne Schmutz.
Ja, das hat, aber die Technologie, die haben ja wohl im Augenblick, es ist ja nicht mehr nur Greenscreen, das nennt sich ja The Volume und hat diese Rundum-Immersion für die Darsteller, was gut ist für die Darsteller, aber die haben vielleicht noch nicht genau gelernt, das schön grungig zu programmieren. So wie, kleine Musikanalogie, in den 80ern gab es ganz viele neue digitale Effektgeräte, Alice's Hall oder so, die Leute noch nicht richtig einstellen konnten. Deshalb die ersten Aufnahmen in den 80ern, die sich dann zu dem berühmten 80er-Jahres-Sound entwickelt haben, waren, da klang das so künstlich und absurd und klang einfach nicht mehr wie ein Instrument. Das ist aber genau die Verfremdung, die Leute heute mögen in den 80er-Jahren. Aber weil Leute einfach kein richtiges Maß hatten.
Ja, klang wie Boytronic dann alles.
Und ja, Boytronic, was weiß ich. Okay, also das ist eine Analogie, die mir gerade einfällt. Also die können, The Volume, diese neue Technologie ist da, aber ich glaube, Leute können noch nicht damit umgehen, auf eine wirklich ästhetisch hundertprozentig befriedigende Art.
Die hören uns jetzt ja alle zu und werden es ändern jetzt 2020.
Davon gehe ich mal aus. Ja. Und aber ich fürchte aber auch, die ganzen deutschen Filmemacher haben euren Miespicks zugehört und wir kriegen nie wieder einen Job in der Filmbranche.
Ich habe damit eh abgeschlossen, also
Ich krieg nichts mehr. Manchmal gibt es ja Journalisten, die mal ein Drehbuch schreiben.
Nee, wurde mir auch schon angeboten, habe ich nicht gemacht.
Wir sind durch. Ja, das war's. Danke. Ja. Danke, dass ihr mich unmöglich gemacht habt.
Jan, dein Wildcard-Pick.
Mein Wildcard.
Dein Phänomen des Jahres 2024.
Er ist 58 Cent wert und wird die Erhöhung des Rundfunkbeitrages am Anfang Januar sein, um den ein Gewese und eine Politik gemacht wird, als ging es da nicht um 58 Cent pro Person, sondern 8.500 Euro. Und das fiel mir gerade, also mir fiel es vor einer Woche oder sowas auf, als ich so eine kleine beiläufige Meldung, ich glaube irgendwie so im Wissensteil der Süddeutschen gelesen habe, dass sich die Ausgaben der Deutschen für Parfum, und zwar nicht für Kosmetikprodukte, sondern nur für Parfum, also noch nicht mal Eau de Toilette Parfum, auf 2 Milliarden Euro verdoppelt hat innerhalb von 5 Jahren. Das heißt, die Leute geben für den größten Dreck viel zu teuer produziert, ein saumäßiges Preis-Leistungs-Verhältnis, geben sie unfassbar viel Geld aus, aber es wird sich darüber beklagt, dass die Leute 58 Cent mehr für dieses medienpädagogisch unbedingt und demokratietheoretisch unbedingt notwendige öffentlich-rechtliche Fernsehen gezahlt wird. Das bringt mich so auf die Palme und das ist dann sozusagen jetzt so der Aspekt, mit dem ich mich noch immer weiter beschäftigen werde im Jahr 2025.
Das haut in die Kerbe Ablehnung des Staats halt
einfach. Unbedingt, ja. Aber dass da halt auch so vermeintlich seriöse, liberale, demokratische PolitikerInnen, so wie Kretschmer in Sachsen und Söder in Bayern aufspringen und sagen, damit geht praktisch die Welt unter mit diesen 58 Cent und so tun, als wären sie auf der Seite derjenigen, die sich das nicht leisten können, das macht mich wahnsinnig.
Ich habe lustigerweise auch so ein Medienphänomen irgendwie als Pick bei der Wildcard, und zwar, das ist die Tatsache, dass sich Streamingdienste, die ja mal, ich glaube 2014 sind Netflix und Amazon in Deutschland auf Sendung gegangen und mittlerweile fühlen sich ja Streamingdienste, und das war wirklich jetzt in diesem letzten Jahr ist das gekommen, so an wie das Privatfernsehen früher, dass man praktisch ständig Werbespots sieht. Also ich glaube, bei Amazon hatte ich jetzt neulich eine Serie gesehen mit meiner Familie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, aber da wurde dann wirklich an den unmöglichsten Stellen in der 30-Minuten-Folge oder so, 2 oder 3 Mal, also auch ja dann nicht mehr dramaturgisch eingesetzt und einfach einen Werbespot zwischengeschaltet. Bei Sky sehe ich jedes Mal 5 oder 6 Spots, bevor das überhaupt losgeht, eine Folge.
Das ist eine Frage des Upgrades, ne? Also wenn du das teuerste Paket nimmst.
Ich kann natürlich das alte Streaming-Fernsehen, wo man sich mal darüber gefreut hat, dass man keine Werbung sieht, dass man eine schöne Oberfläche hat, dass man vielleicht sogar bingen kann, alle Folgen auf einmal da sind und so weiter. Das war ja damals alles das Argument, dass die Leute gesagt haben, Leute, jetzt beginnt die neue Serien- und Fernsehwelt. Und um dasselbe zu kriegen, musst du heutzutage sozusagen ein enorm kostenintensiveres Upgrade dir holen. Und das Normale, wo du für ja auch schon Geld bezahlst, ist sozusagen, wird immer mehr vermüllt.
Eigentlich. Aber dafür hast du halt dauerhaften Zugriff. Das ist halt immer noch der Unterschied zum linearen Fernsehen. Also du kannst es dir auch nachts um 2:45 angucken oder morgens um 8:45. Das ist halt die neue Freiheit. Da musst du halt einfach nur die Werbung in Kauf nehmen.
Also das ist für euch übel. Wenn ich kurz meinen Geheimtipp anbringen darf für Leute, die gerne anspruchsvolles Kino, Hamburger Büchereiausweis, Hamburger Bücherhain, damit kann man gratis eine wirklich gute Mediathek bekommen, Filmfriend. Man meldet sich an mit der Nummer seiner Büchereikarte und bekommt wirklich Zugriff auf Programmkinohits und Klassiker, filmfriend.de. Und das ist mit den meisten Bibliotheksausweisen in Deutschland zu bekommen.
Ach so, du meinst, das ist wenn du so einen Bücherhallenausweis hast, dann kannst du das praktisch digital nutzen, das ist praktisch ein Streamingdienst.
Ja. Das ist ein Streamingdienst für alle Leute in Deutschland, die einen Bibliotheksausweis haben.
Das kommt in die Shownotes rein, oder?
Filmfriend.de, checkt es mal aus, doppelt so umfangreich wie, sagen wir mal, die Arte-Mediathek und wirklich gut kuratiert. Und absolut keine Werbung, deshalb komme ich drauf.
Entschuldigung. Großartig.
Ja, ich finde die Arte-Mediathek auch nicht toll.
Also von daher. Muss ja erstmal Bernd Wegemann kommen, um uns das zu erzählen. Das ist ja
ein sensationeller Tipp. Ihr braucht immer einen Büchereiausweis und den sollte aber eh jeder haben, weil Bibliotheken sind die Front des humanistischen, pluralistischen Staates, meiner Meinung nach. Wenn die wirklich, also die Bibliotheken stehen in der vordersten Front.
Das ist Bernds Mutter, die jetzt anruft. Wir können dann weitermachen mit
dem... Ja, ja, deine Mutter.
Deine Mutter? Ja, oder das war einfach so ein internes, unbestelltes Zeichen dafür, dass wir jetzt zu den Top 5 kommen sollten, so lange im Rest aufzuhalten.
Filmfriend.de, ich kann mir gar
Filmfriend.de, ja genau, werden wir
auch grad, ich hätte, gut, dass du mich unterbrichst, ich hätte 10 Minuten weitergemacht, um das Hoch der Bibliothek zu singen und das hohe Lied. Und wirklich, also Leute, die in Bibliotheken arbeiten und dafür sorgen, diese wundervollen, offenen Plätze zu erhalten, schätze ich genauso hoch ein wie Leute, die in Krankenhäusern arbeiten oder so.
Das nehme ich jetzt mal als Wort, dass Bernd Begemann mit seiner Befreiung künftig mal ein schönes Lied über die Bibliotheken und ihre Demokratie relevante Bedeutung machen wird.
Vielleicht, aber nur, wenn mir was einfällt, was besser ist als das Lied von Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Die haben ein Lied drüber gemacht, das heißt Ich liebe die Bibliothek.
Ja.
Die Dancer, die Surfer, die Lover am Meer. Ich beneide sie aber nicht so sehr, denn ich habe die Bibliothek. Und das ist ganz gut. Also das reicht schon eigentlich.
Das reicht, aber mal gucken.
Ist schon da.
Ich bin gespannt.
Wir kommen zu unseren Top 5 Serien des Jahres 2024. Bernd hat sich zwar im Vorgespräch so etwas, hat gesagt, er tut sich ein bisschen schwer mit Rankings, aber pick dir mal jetzt deine Nummer 5.
Ja, normale Netflix-Serie The Diplomat, auf Deutsch Diplomatische Beziehungen, Kerry Russell und Rufus Sewell sind im Mittelpunkt ein Paar. Kerry Russell ist bekannt von ihrer Serie Felicity und ihrer Serie The Americans. Und sie spielt ein bisschen gegen den Typ. In The Americans hat sie schon viel dunkle Seiten von sich gezeigt, aber sie war immer noch irgendwie Kerry Russell, also irgendwie eine reizende Person, kann schwer zu sagen. In The Diplomat ist sie super kratzbürstig und diese Serie ist, der Titel ist eigentlich schon ironisch, weil sie ist überhaupt nicht diplomatisch, aber Serienmagie, Drehbuchautor-Trick, sie wird die amerikanische Botschafterin in England. Mhm. Und ein Job, den eigentlich ihr Mann haben sollte, weil der geborene Diplomat ist. Immer, wir sehen, wie Rufus Sewell ist, glaube ich, nominiert für diese Rolle und zwar völlig zu Recht, weil er so brillant hinter den Kulissen rumwieselt und Leute manipuliert und Szenerien ändert durch seine bloße Präsenz. Er ist der geborene Diplomat, aber er hat irgendwas Falsches zu irgendwem gesagt und der amerikanische Außenminister setzt ihn nicht mehr ein. Im diplomatischen Chor, aber
seine Frau hat ihn praktisch in der Karriere
überholt. Aber er ist der Ehemann von Kerry Russell, die eine Ex-Armeeangehörige spielt, die auch irgendwie ein Hühnchen zu rupfen hat mit amerikanischer Außenpolitik und sowas sagt, wie wegen bestimmter Fehlinformationen sind 120.000 Freunde von mir und ich in den Irak einmarschiert. Und da ist eine gewisse Bitterkeit. Und sie kommt also nach London, das ist im Grunde auch eine Aschenputtelgeschichte. Also was ich vor allen Dingen mutig finde an dieser Serie, damit schließe ich an meine Beschwerde, dass Sachen zu clean aussehen. Kerry Russell wird absichtlich strubbelig und hässlich geschminkt. Wir werden, glaube ich, absichtlich Mitesser aufgeschminkt. Also sie hat eigentlich ein makelloses, engelsgleiches Gesicht. Okay, ich bin ein bisschen, ich finde sie anziehend, okay, normalerweise und so, aber und sie spielt ihre Widerborstigkeit mit Inbrunst. Du hast das Gefühl, sie hat ihr Leben lang auf diese Rolle gewartet, um zu zeigen, wie sie auch anders könnte. Dann ist die Serie sowas wie ein Update einer der besten Serien aller Zeiten, und zwar Aaron Sorkins' The West Wing. Und The West Wing war sowas wie eine progressive Wunschfantasie. Also von wegen, ja, wir zeigen die idealistische Seite von Politik. Politik ist nicht nur düsterer 70er-Jahre-Paranoia-Thriller, sondern Politik sind auch idealistische Menschen, die ihr Bestes tun in schwierigen Umständen. Und es war einfach herzerfrischend, The West Wing zu gucken, zu einer Zeit, als George W. Bush regierte, zu sehen, wie also ein, wie Leute mit Werten intelligent dafür agierten, dass die Dinge nicht schlimmer wurden.
Als wir witzigerweise auch noch dachten, dass George W. Bush schlimmer könnte es nicht mehr werden.
Und jetzt sehen sich Leute nach ihm zurück.
Jetzt sehen sich, und er selbst hat es ja geschafft, sich zu positionieren als einer der Guten gegen Donald Trump. Es ist wirklich eine Katastrophe. Aber gut, Politik sehr an.
Auch The Diplomat ist eigentlich schon überholt, weil es geht bei The Diplomat auch um die Feinheiten. Also es wird gezeigt, wie eine beiläufig hingeworfene Bemerkung, wie so ein Stein, den man in einen Teich schmeißt, große Wellen zieht und wenn diese Wellen das Ufer erreichen, überspülen sie die Dinge, wie sie sind. Also es ist, wie man also mit feinen Mitteln oder mit kluger Informationsbeschaffung, mit Andeutung Wirkung erzielt, also wie man im besten Sinne diplomatisch agiert. Es ist so die Innenansicht einer super kranken Beziehung, also die leben praktisch in Trennung. Rufus Sewell liebt sie aber, geht nicht fremd. Und sie wünschte, er würde fremdgehen, sie will sich von ihm trennen, aber sie passen so perfekt zueinander. Es ist auf eine Art so ein postmodernes Update, wenn sich noch jemand erinnert an die Schwarz-Weiß-Filme Der dünne Mann, diese Reihe. William Powell, Myrna Loy, glaube ich, wie die so miteinander umgehen. Auch diese ganzen, es hat so Screwball-Elemente, so ein paar, was sich auf höchstem Niveau neckt. Das sieht man einfach immer gerne und so.
Ist aber auch ein bisschen Feelgood, scheint es mir so, ne? Also das ist
das ist für mich auch Feelgood. Und es ist aber auch Feelgood, weil ich mich zurücksehne zu einer Zeit, als Politik subtiler war. Und zu Trump-Zeiten ist das einfach vorbei. Also es geht jetzt darum, auf einen groben Klotz, ein grober Keil. Es geht, diese Champagner-Dialoge sind vorbei. Trotzdem ist da unglaublich viel Klugheit in dieser Show und viel Weltwissen. Und nach jeder Folge denkt man, okay, ich habe jetzt einen tieferen Einblick darin, wie Menschen miteinander umgehen und was so läuft in der Welt.
Ja, also ich finde es gut, dass das gleich ein Feel-Good-Movie oder Series hier ganz am Anfang kommt, weil ich neige immer dazu, eher so die Feel-Bad-Sachen besonders hoch zu ranken. Ich finde es gut,
wir haben ja beide Staffeln nicht besprochen hier, wir haben es ausgelassen, aber ich habe tatsächlich eine Folge mehr jetzt mal angeguckt.
Aber ist es sicher, ist die von 2024?
Ja, die zweite Staffel.
Zweite Staffel.
Okay, alles klar.
Die ist frisch raus.
Ja. Also findest du sie genauso gut wie die als Experte, also wie die erste?
Fast besser.
Gibt das, die zweite besser als die erste?
Oh, das gibt es so oft. Ja. Zum Beispiel in Community. Top Sitcom.
Ja.
Community wurde, zweite Staffel ist vielleicht sogar der Höhepunkt aller Shows jemals.
Ja, also wir stellen auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal fest, weil ihr ihn ja nicht seht, Bernd Begemann ist ein Genie, was das Namensgedächtnis betrifft. Er kann hier Names droppen ohne Ende, hat nicht, das dass ich wüsste, irgendwie Zettel, so ein Zettel hier dabei
ich
hätte.
Ich mach gleich mein IMDb auf.
Ich wünsche es mir so sehr, damit ich mich nicht schlecht fühle.
Zu verletzen.
Nee, das würde mich nicht mehr verletzen dann. So, also von daher, ich habe auch nicht viel aufgeschrieben, aber ein bisschen mehr, also ein paar Namen, die ich halt
auch machen soll,
sonst nicht abrufen kann.
Ich bin gespannt auf deine Nummer 5,
Jan. Ja, ich möchte das auch nicht so verstanden wissen, dass das jetzt Platz 1, 2, 3, 4, 5 wie bei so einem olympischen Turnier ist, wo die Nummer 1 weiter hoch oben steht.
Wollt ihr
so
euch alle windelweich vor dem Ranking?
Nein, das will ich nicht, aber sie sind teilweise auch schwer vergleichbar. Wenn man meinen Platz 5 sozusagen mit Platz 1 vergleichen möchte, das geht nicht, weil die komplett andere Welten bespielen. Aber mein Platz 5 ist Becoming Karl Lagerfeld von Disney Plus mit Daniel Brühl als eben der, also als Karl Lagerfeld allerdings nicht im Sein, sondern im Entstehen. Also das sollte ursprünglich sollte es mal König Karl hießen oder Roi Karl, weil es eine französische Serie ist. Und das hätte ihn halt gezeigt, als er schon ganz oben an Top ist. Hier zeigen sie ihn, wie er als relativ junger Modemacher in Paris anfängt, zu Fuß zu fassen, als Deutscher, der als Bosch damals noch alles andere als wohl gelitten war in einem Land, das immer noch so in den 70ern unter den Kriegsfolgen gelitten hat und insbesondere unter den Nazis. Und wir erleben, und das ist die Sensation dieser ganzen Geschichte, Daniel Brühl dabei, wie er diese Person in einer Art und Weise beseelt, wie ist, also ich halt generell viel von Dalian Brühl. Ich finde, das ist ein sehr guter Schauspieler, sehr wandelbarer Schauspieler, der jetzt ja auch gerade wieder in dieser
The Franchise
zu sehen ist. So. Aber wie er da diese Figur zwischen Kontrollverlust und Kontrollsucht skizziert über, ich glaube, insgesamt 4 Stunden, das finde ich absolut herausragend. Und das ist gleichzeitig auch noch herausragendes Kostümfernsehen, weil es halt nicht überkostümiert ist, sondern einfach angemessen die Modebranche auf den Punkt bringt.
Hast du die Serie gesehen, Bernd?
Ja, ich fand sie auch sehr gut, aber ich habe eine andere Modeserie faszinierter geguckt, die möchte ich jetzt inoffiziell in meine Top 5 aufnehmen, auch auf Disney Plus, die Balenciaga-Serie.
Fandst du die so gut? Ich fand die relativ konventionell.
Ja, war sie. Also du hast recht, also die Lagerfeld-Serie hat irgendwie mehr Flair und Pep, und diese Balenciaga-Serie ist eigentlich eine Tragödie.
Und auch total nüchtern auf eine Art.
Sehr, sehr nüchtern. Aber ja. Irgendwie hat die mich voll erwischt auf einer emotionalen Ebene, die ich nicht so gut artikulieren kann, glaube ich, weil ich das danach verdrängt habe.
Ja.
Weil ich aber bei der Balenciaga-Serie, ich habe an 2 Stellen wirklich geheult. Bei der Lagerfeld-Serie überhaupt nicht, weil Karl Lagerfeld, man kann sagen, was man will, der Typ war ein kalter Fisch.
Er war ein kalter Fisch, aber er war halt auch, also nach außen, nach innen hin war er aber auch ein brodelnder Vulkan seiner eigenen Emotionalität.
Und er war auch am Anfang noch ein unsicherer kalter Fisch, und das fand ich eigentlich, wir haben ja die Serie hier auch im Podcast besprochen, das fand ich das Faszinierende, praktisch diese Persönlichkeit, diese unfertige Persönlichkeit von diesem noch nicht erfolgreichen, ehrgeizigen und irgendwie skurrilen Typen. Das hat der Brühl halt super rübergebracht.
Brühl ist Brühl.
Aber wenn wir jetzt schon über Modeserien sprechen, ich hoffe, Bernd, du fandst auch The New Look auch schlecht.
Oh, The New Look, weil,
oder mochtest du den?
Ist mir, da bin ich ignorant, was ist das?
Das ist Dior und Chanel, das ist
ja,
also
war
so
bei Apple.
Ja.
Die haben
ist an mir Dior und Chanel
gemacht. Aber wir fanden
auch nicht beide so ein bisschen. Genau, aber auch konventionell vor allem,
sehr, sehr
also so wie man so Historytainment macht und sowas. Genau. So, Erik, shoot.
Genau, also mein fünfter Platz, ich habe echt überlegt, ob ich es mit draufnehme, aber dann dachte ich, wenn man so oft sich an eine Serie zurückerinnert, obwohl man sie vielleicht so durchwachsen fand und immer wieder daran denken muss, dann hat sie irgendwas in einem ausgelöst.
Unbedingt.
Und zwar ist das die Alfonso Cuarón-Serie Disclaimer mit Kate Blanchett bei Apple TV Plus, die wir auch hier im Podcast hatten. Wahrscheinlich 7 Folgen, eine Romanverfilmung. Wahrscheinlich das cineastischste Stück Streaming, Serien, Fernsehen, was wir dieses Jahr bekommen haben. Tolle Kameraarbeit, tolles Schauspiel teilweise auch. Und eine sehr interessante Erzählung mit Schwächen. Aber ich fand es trotzdem letztendlich relativ faszinierend, mir Disclaimer anzugucken. Das war ja eine Serie, also erstmal ist es die erste Serie von Cuarón. Und die lief auch, also mit hohen Erwartungen sozusagen gestartet, die lief auch auf dem Filmfestival in Venedig, wo sie wirklich komplett am Stück gezeigt wurde. Und es gab ja auch relativ viele negative Kritiken zu Disclaimer.
Bei uns aber nicht, wir fanden die beide gut.
Wir fanden die beide ziemlich gut, aber wenn du mal so quer liest, gab es auch relativ viele Leute, die irgendwie nicht so gut fanden. Ich weiß auch, was diese Leute meinten, weil die Inszenierung ist teilweise besser als die Story. Das ist halt so ein klassischer Page-Turner, so ein Bahnhofshandlung,
Thriller. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ich bin ein großer Alfonso Cuarón.
Du hast es nicht bekommen, dass Alfonso Cuarón seine erste Serie gedreht hat.
Ich habe nur davon gelesen, aber ich habe es noch nicht reingeschaut.
Das macht nichts, das darf
man. Worum geht's? Komm, in 3 Sätzen.
Es geht um Kate Blanchett spielt so eine Star-Journalistin, ich glaube eine Fernsehjournalistin, in London lebend, mit Ehemann und Sohn, der schon so 20 ist oder so, der ist ausgezogen, und sie ist eigentlich so eine Instanz, so eine moralische Instanz, und wird geehrt. Und dann kriegt sie ein Manuskript zugeschickt, unbekannter Art, und fängt an zu lesen. Und darin findet sie sich selber wieder. Da wird sozusagen ein Geheimnis aus ihrer Jugend, oder nicht aus ihrer Jugend, aber als sie eine junge Frau war, aufgedeckt, und etwas, was auf keinen Fall möchte sie, dass das herauskommt. Und das ist dann sozusagen die Geschichte.
Mehr darf man auch fast schon nicht sagen,
weil
sie geht dieser Geschichte nach.
Dann. Und dieser Film oder diese, also Cuarón sagt ja immer, das ist ein 7-stündiger Film, das ist eigentlich keine Serie. erzählt dann auf zwei Zeitebenen und auch aus unterschiedlichen Perspektiven, weil es gibt noch einen Antagonisten, gespielt von Kevin Kline, der was mit dieser Frau dann zu tun hat. Und es gibt diese ganze Konstellation nochmal auf der Zeitebene vor 20 Jahren oder 15 Jahren, ich weiß es nicht. Es ist ein Thrillerstoff, ein psychologischer Thrillerstoff.
Ja, und der Kevin,
fantastisch aussieht.
Kevin Kline darf zum Beispiel einen sehr verwahrlosten, vereinsamten alten Mann so in den 70ern spielen, an dem wirklich, an dem bis zu den verlotterten Puschen, die an der einen Seite runtergetreten sind, an der anderen nicht, wirklich auch alles verranzen darf. So wie
das ist, was ich fordere.
Siehst du, wir sind bei dir. Wir sind und bei
Kate
dir.
Kate Blanchett lebt mit ihrem Ehemann, der ja lustigerweise von Borat, also Sascha Cohen oder wie er heißt, gespielt wird, den ich erst gar nicht erkannt habe.
Wandlungsfähiger Schauspieler.
Ja, ist ein und guter mit Schauspieler. Ein
großer Mime.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Ich habe ihn erst gar nicht erkannt, das ist halt eine bierernste Rolle. Also das sind halt so Posh-People, ne? Die leben halt so in so einem tollen, also er ist glaube ich auch so ein reicher Erbe und macht so
Posh-People ist ein tolles Wort, das kannte ich nicht.
Also ich fand Disclaimer super interessant. Es gibt so ein paar Billow-Thriller-Dinge, die halt in Thrillern immer so drin sein müssen, die dem Cuaron, der Cuaron-Kunst nicht so ganz würdig sind, finde ich. Deswegen sage ich, die Umsetzung ist vielleicht besser als die Grundgeschichte. Aber ich finde das eine super interessante Serie und eine ganz große Freude, das zu gucken. Gibt es halt bei Apple TV.
Super, also ich habe davon gelesen und ich habe mich drauf gefreut. Jetzt habe ich es irgendwie verpasst und ich danke für den Tipp, gucke ich auf jeden Fall. Alle Cuaron-Filme sind super. Ja, also Cuaron wirklich
ist ein Genie.
Alle. Ja. Und die sind alle irgendwie anders, aber jeder einzelne Film von ihm findet eine Lösung für erzählerische Probleme, sage ich jetzt mal. Und also Cuaron-Filme im Kino zu sehen, also ich bin zum Beispiel so glücklich, dass ich eine von nur zwei Theateraufführungen von Roma in Hamburg gesehen habe, im Savoy-Kino. Das war dann Spanisch mit Untertiteln, zwei Drittel im Publikum waren Spanier und uns stockte der Atem. Wenn man das auch wenn man einen großen Bildschirm hat, zu Hause guckt, ist das... Cuaron ist so ein unglaublicher Kinoregisseur. Ja,
Roma, Netflix ist auch noch abrufbar so.
Ja, und auch die Roma-Doku ist gut und Children of Men sind sich jetzt alle einig, dass es einer von den Superklassikern ist.
Ja.
Und war auch kein Hit, aber ich weiß, wie ich aus dem Kino rauskam. Alle waren bei einer normalen Aufführung im Cinemax, normalen, nicht-cineastischen Kinozuschauern, alle waren einfach so mitgenommen von diesem sensationellen dritten Akt, den Children of Men hat, aber auch davor, was soll
das? Guck mal, das war jetzt schon, das war Platz 5, was soll da noch kommen?
Was soll da jetzt kommen? Gravity, der Film, der einen in den Weltraum gebracht hat.
War ich mit meiner Tochter drin, die vielleicht ein bisschen zu jung war, aber ich dachte mir, das muss sie jetzt kriegen.
War sie 3 oder?
Ich glaube, sie war 11 oder so.
Also
oder
ich 10. weiß, dass Gravity ganz viele Leute, also ich bin ja grundsätzlich Science-Fiction-Fan und immer an Science-Fiction-Stoffen interessiert. Es gibt zu wenig gute, aber egal. Im Kino oder im Fernsehen. Aber Gravity war ein Science-Fiction-Film, wenn man so will, Weltraum-Science-Fiction-Film, der ganz viele Leute begeistert hat, die sich überhaupt nicht für das Genre interessieren. Mhm. Die sich normalerweise niemals einen Film angucken würden, der im Weltraum spielt. Und das muss man als Cuaron, Cuaron schafft es, das muss man erstmal schaffen.
Genau. Er hat es geschafft.
Sandra Bullock hat geholfen und ich vermisse auch gutes 3D und ich habe einen tollen neuen OLED-Fernseher und der ist leider nicht 3D-fähig, aber ich habe Gravity auf 3D, ich habe eine Sammlung von 3D-Filmen, ich habe auch noch 3D-Brillen und ab und zu kann ich Besucher zwingen, mit mir einen 3D-Film zu gucken. Aber es ist definitiv wohl eine sterbende Kunst.
Da kann man nicht eigentlich auch nur so eine 3D-Brille aufsetzen und er kriegt trotzdem 3D-Effekt, auch wenn es eine normale Filmgeschichte, also eine normale 4:3-Geschichte ist?
Ich glaube nicht.
Nee? Okay, alles klar, habe ich noch nie probiert. Ich habe auch keine Brille zu Hause.
Ein etwas abwegiger Post. Platz 4,
Bernd. Du darfst weitermachen.
Platz 4 ist ist jetzt ein bisschen antizyklisch, aber eine Serie, die ich mit am meisten genossen habe dieses Jahr, auf YouTube eine Serie aus den frühen Nullern. Sie heißt Wonderfalls. Kennt die jemand? Es gibt nur eine Staffel. Sie ist sehr gut HD restauriert in guter Qualität.
Wonderwalls?
Wonderfalls.
Wonderfalls. Nee, in den frühen Nullern habe ich keinen ferngesehen, glaube ich.
Es ist sowas wie ein verschütteter kleiner Schatz aus den frühen Nullern, als alle dachten, yay, goldenes Zeitalter des Fernsehens. Du hast eine seltsame Idee, hier ist das Geld. Es handelt von einer jungen Frau, die was Sinnloses studiert hat, mit dem sie keinen Job kriegt. Sie hat irgendwie Philosophie oder Literatur irgendwas studiert und kommt zurück nach Hause und arbeitet in einem Souvenirshop. Und ihr Leben ist irgendwie, steckt komplett fest. Und dann beginnen die Tiere, die sie in ihrem Souvenirshop verkauft, mit ihr zu sprechen und ihr kryptische Hinweise zu geben. Und sie lernt diesen Hinweisen zu folgen oder sonst. Okay, das ist sehr quirky, ist das Wort im Englischen. Und ich weiß nicht, was ein gutes deutsches Wort ist. Es ist eine deutsche Serie, weil Wonderfalls, damit ist der Niagara-Fall gemeint. Und sie, ihre Eltern sind reich und etabliert. Ihre Mutter ist eine respektierte Schriftstellerin. Ihr Vater ist ein erfolgreicher Unternehmer. Ihre Schwester ist eine erfolgreiche Anwältin. Und sie will sich davon abgrenzen und lebt in einem Wohnwagen, in einer Wohnwagensiedlung. Und das ist so eine Geste von ihr, die aber Quatsch ist. Es ist eigentlich das Gegenteil von Coming of Age. Es ist so, sie ist im Age und steckt irgendwie fest. Und das ist für viele Leute vielleicht jetzt von der Prämisse her nicht so attraktiv, aber die Serie hat so viel Herz, hat so viel Tempo, hat so viel Lust auf Beschleunigung und hat so viel Freude mit diesen surrealen Elementen. Es passieren sehr viele Sachen, die eigentlich Prämissen für, sagen wir mal, eine X-Files-Folge sein könnten, also Akte X-Folge sein könnten. Also sie glaubt, dass ihr der Typ, der im Wohnwagen gegenüber, dass der von Außerirdischen entführt ist. Und ist er natürlich nicht, aber es passiert was viel Verrückteres, als von Außerirdischen entführt worden zu sein. Ich empfehle Wonderfalls. Es gibt nur 13 Folgen. Ich glaube, die Serienmacher und die Hauptdarsteller sind danach nie wieder groß aufgetreten. Eine Nebenrolle, der Theologiestudierende Bruder, der zu Hause wohnt, aber Atheist ist, wird von Lee Pace gespielt. Das ist ein recht erfolgreicher Darsteller, der die Hauptrolle von Apples Foundation-Serie spielt.
Ja.
Sonst sind die meisten Darsteller ziemlich obskur geblieben, zu Unrecht. Wenn ihr euch einfach, irgendwie ist Wonderful sowas wie Gilmore Girls, aber in einer verrückten Parallelwelt auf LSD.
Und weißt du, wo das ursprünglich, du sagst, es ist jetzt bei YouTube.
Jetzt bei YouTube kriegen. Gibt es das gratis für alle in einer restaurierten HD-Version.
Und wo lief es ursprünglich mal?
Nirgendwo, keine Ahnung. War wahrscheinlich,
ja, oder es war so ein HBO- oder ABC-Stoff oder was. Die haben ja früher auch noch eigene Serien gemacht.
Ich kann mir vorstellen, das lief dann spät nachts auf RTL 2 oder so.
Und ich habe das falsch verstanden. Du hast gesagt, eine deutsche Serie?
Nein, das ist natürlich, es ist wohl eine amerikanisch-kanadische Co-Produktion.
Ich wollte gerade sagen, wenn du Lee Pace erwähnst, englischsprachig.
Englischsprachig. Mhm. Aber du kannst deutsche Untertitel einschalten. Danke, YouTube. Technik.
Ja, machen wir, super. Gucken wir uns mal an.
Ja, ein echter Geheimtipp. Was ist denn dein Platz 4, Jan?
Ja, du hattest vorhin gesagt, dass die Serie mit Cate Blanchett das einzige cineastische Format ist, das hier.
Nein, es war nicht das einzige, aber das cineastische.
Das cineastische. So, deswegen,
jetzt weiß ich, was kommt, glaube ich.
Nein, also ich hätte jetzt gedacht, bei dir kommt bestimmt auch noch Ripley dazu. Also
weil das bei dir jetzt kommt.
Also ich habe immer so, ich habe hier 30 Formate, die ich geil finde, die hier noch in diese Top 5 reinkommen könnten irgendwie. So Ripley, was hast du?
gesehen. Ripley war aber auch auf meiner Longlist.
Ja.
Und Ripley war wohl die visuell überwältigendste Serie.
Unglaublich gut gemacht. Und schön gemacht.
So gut aus. Aber ich hatte zwei Probleme mit Ripley. Und zwar, okay, der Hauptdarsteller ist fantastisch, vielleicht ein bisschen zu alt. B, der Hauptdarsteller ist zu asexuell.
Ja.
Also der Hauptdarsteller wird so charakterisiert, als wäre irgendwie eine Eidechse oder so.
Ja, aber ich glaube, es ist auch Teil seiner Zielstrebigkeit, wo ihm die Emotionalität so wenig wie möglich in die Quere kommen soll, dass diese Figurenzeichnung mitmacht.
Das lässt diese Show aber dann ein bisschen weniger vibrieren, dass da einfach nie sexuelle Spannung ist.
Ja, okay, aber das ist auch nicht. Ich habe sie auch nicht, ich habe sie nur so mal so.
Trotzdem, als sieht Zeit so gedroppt. Gut aus.
Super schön.
Du bist einfach.
Nee, es kommt nicht. Nein, ich habe tatsächlich Mr. und Mrs. Smith genommen.
Ich war kurz davor. Oh, das ist jetzt dein nächstes Teekessel.
Das ist eigentlich so.
Mr. und Mrs. Smith ist meine 3.
Dann darfst du es nachher, wenn es deine 3 ist, darfst du es vorstellen. Und
switchen?
Ja, genau.
Und dann mach's reden einfach. Wir zusammen.
Genau, machen wir zusammen, darfst jetzt deine 4 machen.
Genau. Meine 4 ist eines der vielleicht awkwarden Serienerfolge des Jahres. Das ist die Serie Reindeer Baby auf Netflix. Mhm. Diese Stalking-Serie, von der ich auch erst wahrscheinlich aufgrund des Titels dachte, ist eine Kindergeschichte. Es ist alles andere als eine Kindergeschichte. Es geht um Stalking von einem in London, so ein junger Comedian wird von einer etwas älteren, übergewichtigen Frau, die er in der Bar kennenlernt, wo er arbeitet, erstmal lernt sich kennen und dann lässt sie ihn nicht mehr in Ruhe. Und das ist ja lustigerweise wohl die tatsächlich passierte Geschichte des Autors, ein junger schottischer Comedian, und der hat es als Ein-Personen-Stück in London aufgeführt. Und irgendjemand hat ihm Geld gegeben, um das als Serie umzusetzen. Und das ist ja einer der größten Serienhits gewesen des Jahres für Netflix.
Vor Squid Game, glaube ich, sogar eine kurze Zeit.
Echt?
Wow. Also wir haben unglaubliche Abrufe.
Aber es war ja, ich meine, Squid Game kommt jetzt, die zweite Staffel, aber die erste Staffel von Squid Game ist ja in einem ganz anderen Jahr.
Genau, es war 2021.
Achso, du meinst, wenn du alle Streams zusammennimmst.
Nee,
Squid Game ist schon die, weil ich jetzt auch gerade drüber geschrieben habe, über die zweite Staffel, ist die mit großem Abstand die
erfolgreichste. War noch mehr, okay, ja, das waren irgendwie 100 Millionen oder sowas in einem Monat, ne?
Ja. Aber was ist Rentier Baby? Wir können ja gleich mal, bin mal gespannt, ob du es auch gesehen hast, ist halt, wie gesagt, wie der klassische Verkehrsunfall, wo man nicht weggucken kann, obwohl man es irgendwie fies und widerlich findet. Ist einfach eine Serie, die ist so ungewöhnlich, die Geschichte ist so seltsam und man sagt immer wieder, what the fuck, das gibt's doch nicht, dass das jetzt passiert. Und gleichzeitig ist es so bodenständig und so klein. Also ich fand es schon sehr, sehr faszinierend. Das ist ja auch, man hat es ja schnell geguckt, das sind 7 Folgen, 25 bis maximal 40 Minuten. Hast du es gesehen, Bernd?
Ja. Und ich fand es super quälend.
Ja.
Und also wir haben, also Netflix hat ja super Erfolg gehabt mit Stalker-Serien. Nur waren immer die Männer die Stalker, wie in You oder so. Auch ein Riesenhit für sie im Jahr davor. Aber es gab auch andere. Also es gibt Stalker-Filme. Also traditionell ist immer der Mann der Stalker. Hier ist mal die Frau, die Stalkerin, Role Reversal. Es hat mich schmerzhaft erinnert an die Zeit, als ich noch Stalkerin hatte und sie nicht mieten musste, so wie heute. Heute bin ich so obskur. Ich hatte sowas wie 2,5 Stalkerinnen in meinem Leben. Es sind auch echt gruselige Sachen passiert. Ich wurde gestalkt in der Prä-Internet-Zeit, also, und dann war das sowas, dass ich so Zettel gefunden habe im Briefkasten und so. Du warst gestern fast eine Stunde lang in der Küche von 2 Uhr früh bis 3 Uhr früh. Ich glaube, du bist sehr einsam. Weil sie muss offensichtlich irgendwie vor dem Haus gestanden haben und meine Wohnung sich angeguckt haben und so.
Ja, das heißt, du konntest Reindeer Baby nicht abstrahieren, sondern du hast das durch die Bernd Begemann.
Ich bin getriggert worden.
Ja,
okay. Ich werde auch Netflix verklagen, wie die Frau, auf der die Geschichte basiert. Ja. Die hat Netflix komplett verklagt und gesagt, das ist ja alles falsch. Ich war total nett zu ihm. Er hat mich fertig gemacht.
Genau, sie hat gesagt, er hätte sie gesagt. Das ist aber interessant, weil ich jetzt, wo du das sagst, dass du mal gestalkt wurdest, fällt es mir wieder ein, als ich studiert habe, hatte ein Freund von mir, ein Mitbewohner, der war wiederum Stalker. Och. Also der hatte der war schwul und der hatte halt sich in so einen Typen verliebt, der in Hamburg gewohnt hat und wir haben ja in Marburg studiert und der ist dann tatsächlich nach Hamburg gereist von Marburg aus und hat im Schlafsack irgendwie vor dessen Haus übernachtet und sich ins Gebüsch gelegt und so. Und das ist wirklich super, super gruselig,
das ist
dieses
creepy.
Ganze Stalking-Thema.
Ja. Ja, wobei ich ja finde, das Besondere an dieser Reindeer-Baby-Geschichte ist, dass sie sich nicht im Indikativ, sondern im Konjunktiv abspielt. Und auch, also man wartet ja immer, jetzt kommt der große Knall, jetzt passiert das riesenkrasse Unglück, wo sie ihm vom Hochhausdach stürzt und sowas. Und ohne jetzt zu spoilern für Leute, die es noch nicht gesehen haben, so, es passiert ja immer nicht. Es bleibt ja immer auf einer Ebene, die zwar ätzend ist für ihn, aber nie auch, so richtig, auch schon.
Was aber auch die Bedrohung steigert.
Genau,
weil sie ihn immer spüren lässt, ich könnte das alles machen, aber,
genau, aber sie macht,
weil ich ja deine
nicht.
Wahre Liebe bin,
ja.
Auch wenn du das jetzt so noch nicht verstehst.
Ja.
Und so,
ja, also ein bemerkenswertes Stück Fernsehen, finde ich auf jeden Fall.
Das ist ein bemerkenswertes Teil und ich glaube, man sollte mal versuchen, das sich anzugucken und man muss sich aber, wie Bernd schon richtig sagt, auch auf ein bisschen Qual einstellen.
Ich konnte diese Show wirklich würdigen, aber ich konnte sie ums Verrecken nicht genießen.
Ich glaube, wer Reindeer Baby genießt.
Das ist kein Genussmittel. Nein, das ist ein bisschen sowas wie schlechtes Koks, glaube ich. So, das hat entfaltet auch seine Wirkung, aber das, was danach kommt, ist
furchtbar. Reden Sie für sich selbst, königliche Hoheit. Ich habe keine Ahnung, wie schlechtes Koks ist.
Wir sind bei Platz 3, glaube ich, schon angekommen. Ne?
Ja, wir sind bei Platz 3.
Und bei Bernd.
Okay. Okay, also hört mal, ich möchte nicht, dass ihr mich nicht mehr respektiert und so, aber mein Platz 3, ganz ehrlich, ist meine Comfort-Food-Serie. Das ist die Serie, die ich eingeschaltet habe, um mich wohlzufühlen und die einfach immer so. Das ist die Serie, die den guten alten Fernseheffekt auf mich hatte, die nicht sowas gesagt hat wie, wow, das ist jetzt wie ein Kinofilm, aber zu Hause bei dir. Nein, das hier ist eine Fernsehshow, die gesagt hat, das ist jetzt jedes Mal gleich, aber anders und das ist gut für dich.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Also es ist ein Crime Procedural, was jetzt in der zweiten Staffel neu anläuft bei Disney Plus und es heißt Tracker. Und es ist im besten Sinne altmodisch und es ist sowas wie eine männliche Wunschfantasie auch. Du hast den absolut unabhängigsten und den absolut kompetentesten Typen überhaupt. Ja, er wird getrieben von ein paar Kindheitstraumata, die so als roter Faden, aber das ist egal. Der Tracker hat also so einen riesigen Pickup-Truck und einen Trailer dahinter und er jagt nach Belohnungen für verschwundene Personen oder verschwundene Gegenstände rund durch die USA. Es ist also ein bisschen sowas wie eine Vagabundenserie, wie der Ursprung von großen Fernseherfolgen, wie zum Beispiel Auf der Flucht.
Oder wie Reacher.
Frühe 60er oder Jack Reacher. Aber Jack Reacher ist in einer Staffel immer in einer Gegend. Und der Tracker ist überall in den USA, in allem in urbanen Umgebungen, in einer Villa, in Slums. Du bist also jede Woche oder jedes Mal, wenn du auf eine neue Folge klickst, in einer neuen Umgebung. Und was mir auch aufgefallen ist, wo du Reacher gesagt hast, der Tracker und Reacher sind ein paar von den wenigen im traditionellen Sinne männlichen Protagonisten, die wir noch haben. Ich habe nichts dagegen, wenn du also moderne, also zum Beispiel
männlich im Sinne von maskulin, meinst du?
Ja, im Sinne von, es gibt auch sowas wie gute Maskulinität. Und ich bin glücklich, in einer Zeit zu leben, wo darüber habe ich mit meiner Tochter viel gesprochen. Also sie kann jetzt auch Dinge für sich in Anspruch nehmen, die früher nur Männer für sich in Anspruch nehmen konnten. Zum Beispiel entschieden zu agieren, zielstrebig zu sein, lauten Dissens zu äußern. Sachen, die Frauen vor ein paar Jahrzehnten noch kulturell nicht so offen standen. wieso dürfen Männer das nicht mehr, wenn Frauen das jetzt auch dürfen? Also zum Beispiel in Ringe der Macht auch ein Problem ist, dass die Männer als solche Lutscher sind. Also zum Beispiel Original Herr der Ringe, Aragorn ist so ein fantastischer Entwurf für eine positive Art von Männlichkeit. Hier hast du also jemanden, der seine Verantwortung erkennt, der mit ihr ringt und der sie dann annimmt, der im besten Sinne ein Beschützer ist, der im besten Sinne dafür lebt, dass es anderen besser geht. Das ist doch eine gute Version von traditionell konnotierter Männlichkeit. Nochmal dazu gesagt.
So ein Bedenkenträger, ne? So in der Serie.
Bitte?
In der Serie ist er so ein Bedenkenträger jetzt gerne mal.
Aragorn ist ja gar nicht in Ringe der Macht, weil er lebt ja noch gar nicht.
Arondir heißt der Bogenschütze, das ist die Version.
Ja, aber auch irgendwie, weiß ich nicht, der versteckt sich da unter einer Brücke und so und ist traurig. Das ist alles so eine Scheiße. Also,
es kritisiert ja keiner, der irgendwie einen logischen Ansatz zu Geschlechterdiversität und zu Rollenzuteilung in unserer Gesellschaft hat, so dass Männer nicht mehr keinerlei männliche Attribute mehr haben dürfen, die früher mal männlich konnotiert waren.
Es fällt mir auf, aber dass in den Serien und den populären Shows haben wir diesen, also es müsste meiner Meinung nach halt ein positiver Archetyp definiert werden und das da verdrücken sich Leute. Sie geben uns im Zweifelsfall halt so, ja, der ist irgendwie, hey, der ist auch ein bisschen, zum Beispiel meine Tochter hat gerade ihre Schule abgeschlossen und ich weiß, dass sie mir gesagt hat, ja, die 15 Jungs in meiner Klasse sind alle bi. Und ich dachte auch, nein, sind sie glaube ich nicht. Rein mathematisch, das ist, was sie sagen, okay. Und wir haben dann uns so ein bisschen gestritten. Und dann, okay, ich weiß nicht, ob das okay ist Podcast FSK kontrolliert ist. Jedenfalls habe ich den Streit dann so für mich entschieden. Ich habe ihr gesagt, im Gegensatz zu deinen Klassenkameraden hatte ich schon mal einen Schwanz im Mund. Naja, ich habe experimentiert, als ich ein Teenager war, was soll ich sagen. Hatten die bestimmt nicht. Mit welchem Recht nennen die sich Bi?
Aber war denn das ihre eigene Interpretation dieser 15 Boys?
Ja, die hat denen geglaubt und sie geht auf eine progressive Schule. Also was ich ihr gesagt habe, ist, dass du bist jetzt umgeben von Leuten, die all die richtigen Vokabeln benutzen, die all die richtigen Absichten ausdrücken und die genauso verkommen sind, wie es Menschen immer schon waren. El Hotzo, Entschuldigung. Es ist gerade so eine Diskussion, wenn Leute das später hören. Also ich bedauere ein bisschen ihre Generation, weil sie werden also gelehrt, dass man einfach nur die richtigen Worte sagen muss und man ist automatisch ein guter Mensch. Natürlich nicht.
Nee, aber also ganz ehrlich, ich mag es halt einfach, wenn Menschen komplex sind und vielschichtig sind. Und ich finde, wenn Männer sich nur auf diese ursprünglichen männlichen Attribute konzentrieren, dann langweilen sie mich als Filmfiguren, weil sie in der Regel dann einfach Platzhalter für eine bestimmte Sicht auf die Dinge sind. Und sie langweilen mich aber auch als Menschen. Ich möchte Komplexität haben, wenn ich Persönlichkeiten betrachte.
Aragorn ist komplex. Der Tracker ist komplex, würde ich behaupten.
Ja, aber also so wie du ihn jetzt geschildert hast, lange.
Die Lutscher, die in Ringe der Macht rumlaufen, sind nicht komplex.
Was ist denn eigentlich Lutscher für ein Begriff? Ich versuche den gerade
einzuordnen. Das ist so Leute, von denen du verbringst also stundenlang in deren Gesellschaft und die sind nicht Fisch noch Fleisch. Was ist ihre Haltung? Wofür stehen sie?
Ja, ich muss die ganze Zeit an so alte Männerfiguren, also aus dem Kino wie sie halt James Stewart oder Cary Grant gespielt haben. Das waren ja auch klassische Männer und trotzdem waren sie, weil es damals auch noch gar keine anderen gab im Film, und trotzdem waren sie komplex oder haben sie komplexe Rollen gespielt. Und man kann sie trotzdem nicht, also klar, aus heutiger Sicht würde man ihr Verhalten vielleicht ein bisschen macho-mäßig bezeichnen, aber eigentlich waren sie keine Machos, sie waren vielschichtige Männer. Und ich glaube, das ist das, was du meinst.
James Stewart und Cary Grant, gerade diese beiden. Cary Grant war ein Gentleman durch und durch, homosexuell. Und aber war sonst sinnbild für anmutiges Verhalten und
aber auch paternalistisches Verhalten. Also das waren die, die den Frauen immer den Weg gewiesen haben. Die haben ihre Hand in den Rücken gelegt und ja, haben gesagt, jetzt geht's hier
so
rechts
durch
die Tür. So war es damals. Ja. Deswegen muss ich das ja trotzdem nicht wertschätzen, auch wenn es damals so war.
Ja, aber deswegen willst du doch nicht alle Cary Grant und James Stewart Rollen ablehnen.
Weil nee, nein, nein, das nicht. Aber deswegen habe ich trotzdem Probleme mit diesem Habitus, wenn
ich
er sich glaub, dann in die Gegenwart transportiert.
Ich glaube, es gibt ein paar Rollen von James Stewart und Cary Grant, wo sie verwirrt sind und die Frau zeigt ihnen den Weg. Mir fällt gerade keiner ein, aber die gab es auf jeden Fall.
Glaube ich dir sofort.
Das, ja.
Nee. Aber das, also die Debatte, die wir jetzt, das Fass, das wir aufmachen, ist auch viel größer als diese
viel
Serie,
größer
die du gerade erzählt
und
hast.
Und ich möchte nochmal nicht missverstanden werden. Ich sage nicht, dass das wieder so sein muss. Auf gar keinen
nein,
Fall.
Nein, nein.
Was ich sage ist, was Entertainment, was Populärkultur uns leisten soll, ist gesunde Archetypen, die wir jetzt, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen können, schaffen. Und die gibt es wenig. Und ich sage, Tracker ist, also es ist eine ziemlich oberflächliche Procedural-Crime-Serie. Und es ist auch ein bisschen sowas wie ein Kompetenzporno, also im Sinne von, er durchschaut das immer und die anderen durchschauen das nicht, weil er einfach diesen geschulten Blick hat, was gut erklärt wird mit der Tracker-Mythologie. Sein Vater war ein verkrachter College-Professor, der off the grid lebte, im Wald, ein bisschen wie der Una-Bomber und irgendwie auf gar keinen, und er seinen Kindern auf Armageddon vorbereiten wollte und ihnen dann, obwohl sie es gar nicht wollten, all diese Überlebensfähigkeiten und diese Fähigkeiten, Spuren zu lesen, eingetrichtert hatte gegen ihren Willen. Aber im Gegensatz zu anderen Kompetenz-Porno-Crime-Procedurals, wie zum Beispiel ein Psych oder diese Serie The Mentalist, die auch immer als einzige Bescheid wissen und so, ist The Tracker echt oft überfordert und versteht oft nicht, wo er da drin steckt. Und das macht, und es gibt ein ziemlich hohes Gewaltlevel. Es ist keine, also es gibt wirklich brutale Gewalttaten. Also das ist eine viskerale Serie. Mhm. Also mich holt The Tracker ab und es ist auch insofern keine pure Männerfantasie, als er umgeben ist von klugen Frauen, die auch manchmal mehr verstehen als er. Er hat so eine Art Büroteam, die, mit denen ist er immer fernmeldlich in Kontakt und es ist ein älteres lesbisches Paar und die geben ihm oft Worte der Weisheit mit, die ihn Dinge im neuen Licht sehen lassen und so. Also es ist kein super einsamer Cowboy.
Okay, aber es ist trotzdem interessant, dass man, wenn du da jetzt nicht noch irgendwas Schlaues zu sagen willst, Erik.
Ich wollte nur ganz kurz noch fragen, weil Tracker kenne ich vielleicht nur im Namen nach, ist es besser als Reacher?
Ich gucke es lieber, weil es dieses alte Fernsehgefühl gibt, von wegen, jede Folge ist eine neue Welt.
Ja.
Und mit Reacher bleibst du immer stecken an einem Ort. Und was ich bemerkenswert finde, zum Beispiel an der ersten Reacher-Staffel ist, dass die Romane von Lee Childs, die Art, wie Lee Childs schreibt, ist einzigartig. Hier ist so ein Typ, der keine Outlines macht, kein Exposé. Der schreibt einfach drauf los. Und am Ende passt es irgendwie zusammen. Es gibt kaum, gerade im Genre, Autoren, die das machen. Das heißt, du, meiner Meinung nach, musst du Lee Childs Geschichten folgen. Und zum Beispiel in die erste Reacher-Staffel war überfüllt. Also die haben zu viel, wenn man das genauso macht wie in einem Roman, haben wir nur 4 Folgen. Also haben wir noch mehrere Subplots erfolgt. Die erste Reacher-Staffel ist unter ihrem eigenen Gewicht zusammengebrochen. Nimm bisschen. Mhm. Ich fand es gut am Ende, dass es so ein schäbiges 80er-Jahre-Actionfilm-Ende war in einer verlassenen Fabrikhalle. Gut, dann ist der 80er-Jahre-Fan in mir glücklich, so, wenn jemand von einem Förderband fällt. aber ja, ich finde sie besser als Reacher, weil sie mehr Fernsehfeeling gibt.
Okay.
Und weil ich sage, moderner Kompetenz-Porno, den wir brauchen.
Mhm. Was ist denn deine Nummer 3, Jan?
Ja, das witzigerweise, als wenn das jetzt konterkarieren soll, was du eben gesagt hast, sind meine nächsten 3 sind voll dieser brüchiger Maskulinitäten von Menschen, die sich halt aber auch nicht immer klar einem Geschlecht zuordnen, wie zum Beispiel Schwarze Früchte. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Also du kennst es natürlich.
Ich kenn's, ja.
So, Lamine Leroy Gibber. Hast du Schwarze Früchte gesehen? ARD-Mediathek?
Nein, aber nee. Gucke ich jetzt sofort.
Ja, ist ein, also es ist tatsächlich ein relativ low-budgetiges Stück Gesellschafts- und Milieustudie von und mit Lamin Leroy Gibber heißt er. Der ist, also hat das Drehbuch geschrieben, mitproduziert und ist dadurch so im besten Sinne ein Showrunner, der das Leben eines queeren Hamburger, queeren schwarzen Hamburgers skizziert, der über verschiedene Wege an seiner eigenen Existenz scheitert. Er hat eine verkrachte Beziehung am Anfang, der er sehr hinterherhinkt, hat eine Freundin, die auch schwarz ist und die sehr erfolgreich sind im Beruf, aber ständig damit struggelt, dass sie, obwohl sie sehr erfolgreich ist, ständig mit Rassismus zu tun hat. Und die meandern so durch ihre Hamburger queeren Szenen. Und was der Lamin Leroy Gibber ganz besonders macht daran, ist, dass er sie nie in einer Opferrolle inszeniert, sondern jetzt auch nicht gerade in einer Täterrolle, aber er erhebt sie von Objekten des Rassismus zu Subjekten ihrer eigenen Hierarchien, die sie in sich drin und in ihren Persönlichkeiten spiegeln. Und diese intersektional diskriminierten Menschen dieser Serie, die sind nicht immer nur die Guten, sondern die dürfen gleichzeitig auch ständig scheitern und die dürfen andere Leute schlecht behandeln und sie verschieben damit auch ständig die Grenzen dessen, was wir gewöhnt sind von Menschen, die sich in Opferrollen befinden, und das macht diese Serie, finde ich, herausragend.
Die hat ja tatsächlich, wir hatten die hier im Podcast vor ein paar Monaten, die hat tatsächlich überall sehr, sehr gute Kritik bekommen, was mich so ein bisschen fast gewundert hat, weil ich habe ja damals gesagt, ich hatte Probleme mit der Serie. Das ist eine Mediathekenserie, ne? Eine kleine Serie. Wo lief die? ARD oder
ZDF? ARD-Mediathek.
ARD-Mediathek. Ich habe schon gespürt, dass die was Besonderes hat, aber ich fand ja diese Hauptfigur, die ja von dem Showrunner selbst gespielt wird, so unglaublich anstrengend und nervig. Und ich habe immer so ein bisschen Probleme, mit einer Serie mitzugehen, wo du die Hauptfigur halt irgendwie anstrengend und unsympathisch.
Ja, aber such is life halt einfach, ne?
Ja,
also die Figur ist so,
aber
wie sie ist.
Aber deswegen finde ich es erstaunlich, dass so viele Leute wirklich diese Serie sehr, sehr gelobt haben.
Ja. Würdest du sagen, das ist eine Milieustudie?
Es ist mehrere Milieustudien in einer. Also es ist einerseits
eine Coming-of-Age-Geschichte, würde ich sagen.
Also alles, was mit Menschen unter 35 zu tun hat, ist, glaube ich, so, wie du automatisch bei den Jusos bist, wenn du in die SPD einsteigst, ist das auch Coming-of-Age, glaube ich. Aber es ist eine Milieustudie, weil sie einerseits in der queeren Szene spielt ganz stark. Es ist eine Milieustudie, weil sie in der Business-Szene, also es ist gleichzeitig auch noch so eine Workplace-Drama.
Auch ein Sittenbild, sagen wir mal.
Ein Sittenbild, genau, unserer Gesellschaft. Es geht auch viel um die Eltern von dem Freund zum Beispiel, von dieser Hauptfigur, von diesem Lamin Leroy Gibber, der in so einer sehr wohlmeinenden, gut situierten Hamburger Vorstadtblase hängt, wo alle Leute irgendwie früher gegen irgendwie in Gorleben demonstriert haben und so ihre Liberalität wie so eine Monstranz vor sich hertragen, aber gleichzeitig auch in jeder Diskussion, bei jedem Familienessen und in jedem Gespräch mit ihren Kindern halt offenbaren, wie viel Rassismen sie noch in sich haben und Sexismen und wie gespielt das alles ist und so weiter. Und das wird da verhandelt und nicht angeprangert. Also es wird halt nicht ausgestellt, sondern dargestellt. Und das finde ich an dieser Serie so toll, weil sie niemanden vorführt und gleichzeitig allen Leuten ihre dunklen Flecken in der Biografie gewährt.
Ich glaube, man muss sie angucken und dann hat man schnell ein Gefühl dafür. Man kann das, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben. Diese ist auf jeden Fall besonders, die
Serie. Ich werde es auf jeden Fall auschecken, aber ich sage dir gleich, dass ich habe eine Allergie entwickelt in den 70er Jahren, als ich zum ersten Mal angefangen habe, Erwachsenenfilme zu gucken. Und eine Allergie gegen eine Zwangshandlung des deutschen Films, nämlich Lebenslügen aufzudecken. Wenn Lebenslügen aufgedeckt werden, werde ich kribbelig. Das ist, weil das für mich offensichtlich ist, dass jeder Mensch nur mit Widersprüchen und Lebenslügen existieren kann.
Ja.
Und dass das kein Grund ist, irgendwen was vorzuwerfen im Grunde.
Aber genau das meine ich auch damit, dass er wirft den Figuren das nicht vor, sondern er stellt es dar. Also er zeigt es halt auf und das finde ich.
Ich bin gespannt und für mich wird Schwarze Früchte damit stehen und fallen, und ob ich sie durchgucke, ob dann vorwurfsvoller Ton herrscht oder ein liebevoller. Wenn das eine liebevolle Serie ist, bleibe ich bis zum Schluss dabei. Wenn das eine vorwurfsvolle, bittere Serie ist, werde ich das nicht zu Ende kommen.
Sie hat viel Bitternis auf jeden Fall. Bin ich gespannt, was du dazu sagst, wenn du was dazu sagst.
Ja, Eric. Es gibt viele Dialoge zwischen ihm und seinen ganzen Leuten, mit denen er zu tun hat, die irgendwie nicht so richtig befriedigend sind.
Nee, wirklich nicht befriedigend.
Aber ich weiß nicht, ob ich sie deswegen als bitter bezeichnen würde.
Vielleicht, nein, sie hat viel Bitternis, meinte ich.
Sie hat auch viel schlechte Kommunikation, einfach, ja. Die man ja auch erstmal aufschreiben muss.
Ich finde, das ist glaube ich, so die hohe Schule, wenn man die Misskommunikation zwischen Menschen überzeugend dramatisieren kann. Ja. Also schlechte Drehbücher, schlechten Dialog erkennt man auch immer daran, dass wenn ein Dialog ist, dass zwei verschiedene Charaktere eigentlich wie ein Mensch sprechen. Mhm. Dann weißt du, das ist ein Drehbuchautor, der keine Empathie hat. Der
aufgeteilt auf
verschiedene Personen. Einfach nur, und auch schlechte Dialoge sind auch so wie so ein Uhrwerk. Der sagt das, aber echte Dialoge in der Wirklichkeit sind ja ganz anders. Da hast du das Gefühl, ob zwei Menschen in einem verschiedenen Genre sind. Es gibt überlappenden Dialog. Leute wie Robert Altman, die 70er-Jahre-Filme machen, oder in den 50ern, 60ern haben zum ersten Mal Leute überlappenden Dialog gebracht. Aber in Wirklichkeit sind Leute fast wie von verschiedenen Planeten und müssen trotzdem sich irgendwie zusammenraufen. Und also schlechte Kommunikation zu dramatisieren, würde ich sagen, ist der heilige Gral.
Ja, ich finde, es steht
schwarze Brüchte gefallen.
Ja. Es steht und fällt auch damit, ob wie glatt sie reden. Also ob die Sätze immer ausformuliert sind, ob kein Wort gedoppelt ist, ob keine Äs dazwischen sind und so weiter, weil solche Kommunikation gibt es in der Regel nicht.
Ja.
Also Menschen haspeln und bei Schwarze Früchte wird enorm viel gehaspelt. Und er haspelt unglaublich. Und er führt auch seine eigenen Dialoge. Er stellt eine Frage und beantwortet sie selbst. Und die Leute gucken da manchmal so ein bisschen und wollen eigentlich intervenieren. Er macht das aber alleine, so wie auch viele Leute
kommunizieren. Und er haspelt sich auch so ein bisschen durch sein Leben.
Ständig.
Ne? Klingt echt egozentrisch, aber so müssen Content Creator sein.
Genau. Dann hole ich jetzt mal meine Nummer 3 nach und ich wollte die gleich eigentlich so ein bisschen einbetten, weil in diesem Serienjahr gab es 4 eigentlich relativ große internationale Serien, die man so diesem Genre Agenten, Gangster, Action, Thriller zuordnen würde und eigentlich ein Genre, was mir normalerweise nicht gefallen hätte dürfen, weil mich das meistens langweilt. Action-Sequenzen langweilen mich auch oft. Aber das war ganz anders bei, ich zähle sie jetzt mal alle auf, Guy Ritchie's The Gentleman haben wir hier gesprochen drüber, Black Dwarfs mit Keira Knightley haben wir gerade eben in der letzten oder vorletzten Sendung drüber gesprochen, beides Netflix. The Day of the Jackal fand ich ja toll, Jan hat es nicht so gut gefallen und die allerbeste von diesen Agenten-Thriller-Action-Serien war für mich bei Amazon schon relativ früh im Jahr, am 2. Februar gestartet, Mr. and Mrs. Smith von und mit dem tollen Donald Glover, der ja schon diese großartige Hip-Hop-Serie Atlanta gemacht hat.
Atlanta, einer von meinen absoluten Favoriten.
Großartig.
Was für eine Reise, diese 3 Staffeln Atlanta.
Ja, Atlanta ist der absolute Geheimtipp. Ich habe es auch einem Freund empfohlen, der Mr. and Mrs.
Smith
gut fand. Ja. Und der hat auch sich 1000-mal bedankt und predigt jetzt allen Leuten, ihr müsst Atlanta gucken.
Ist Donald Glover, ich dachte, er ist nur der Hauptdarsteller, hat er die wirklich geschrieben? Und
Atlanta?
Nein, jetzt Mr. und Mrs. Smith.
Ja. Also die hat er, glaube ich, auch geschrieben.
Ja, ist nicht Regie, aber hat es geschrieben. Also er ist auch Showrunner, hat mitproduziert.
Hast du es dann gesehen,
Mr. und Mrs.
Smith? Nein. Du hast es noch nicht gesehen.
Ich hatte keine Lust. Ich habe generell dieses Jahr habe ich keine Lust auf Agenten und Superspionen, ist mir alles egal.
Ja, aber die Spionage-Sequenzen, die verschwinden hinter der Romance dahinter.
Es ist im Prinzip eine Beziehungsgeschichte mit interessanten, lustig ausgedachten Spionageaufträgen.
Die ja alle so ein bisschen drüber sind.
Die sind alle so ein bisschen weird. Und also man könnte ja, ich habe auch ganz viele Leute getroffen, die gesagt haben, Mr. und Mrs. Smith, das war doch dieser Film mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Ja, den fand ich nicht so toll. Der ist in der Tat unglaublich schlecht.
Wahnsinnig.
Naja, ich habe ihn im Kino gesehen und alle hatten eine gute Zeit. Ihr seid echt ein paar Sauertöpfe.
Aber ich habe ihn damals nicht gesehen, habe immer nur gelesen, dass der Film schlecht sein soll. Und dann, als jetzt die Serie kam, weil ich darüber geschrieben habe, habe ich mir dann halt den Film mal angeguckt. Okay, ich habe es nur bis zur Hälfte geschafft. Aber aus heutiger Sicht ist der wirklich nicht gut.
Ein Kind seiner Zeit.
Die Sauertöpfe schweben jetzt hier im Raum und gehen mir durch die Glieder durch. Das muss ich jetzt kurz verdauen. Aber
wolltest du denn noch sagen zu Mr. und Mrs. Smith?
Dass ich die Love Story daran so toll finde. Also, die ja als so eine Anti-Love Story beginnt. So zwei Leute, ich meine, es ist ja dieselbe Geschichte wie bei Mr. und Mrs. Smith. Nur dass,
same but different.
Same but different, sodass die halt, dass die so zwangsverheiratet werden von ihren Auftraggebenden, weil sie halt irgendwie so ein Inkognito waren sollen und dadurch besser Geheimagenten-Scheiß machen können. und sich dann aber näher kommen. Und dieses Näherkommen dieser beiden Charaktere, die hier ganz offensichtlich halt verpaart werden, also künstlich verpaart werden, das wissen beide, anders als bei Mr. und Mrs. Smith. Das ist toll, wie die sich näher kommen.
Sie fangen praktisch diesen Job bei dieser Geheimorganisation an und wissen, ich kriege jetzt eine Partnerin,
ja,
mit der ich halt Ehefrau und Ehemann spielen soll. Und sie ziehen zusammen, ich glaube in New York oder in so ein schickes kleines Reihenhaus, ja, ein und müssen sich dann erstmal kennenlernen. Und gleichzeitig müssen sie halt in jeder Folge irgendeinen komischen Auftrag abarbeiten. Und das ist schauspielerisch vom Drehbuch her, von den Dialogen und dann teilweise dann auch mal von den Plots her und von manchmal gibt es sogar tolle Action-Sequenzen. Es gibt zum Beispiel, einmal sind sie dann in den Dolomiten, einmal sind sie irgendwie am Comer See. Das hat auch unheimliche Schauwerte, mhm, aber der Kern oder der Core von dieser ganzen tollen Serie sind wirklich diese beiden, also Donald Glover und seine Partnerin, die diese beiden Rollen spielen.
Deswegen ist auch die beste Folge, ist auch da, wo sie einen Day Off haben. Also sie haben einmal frei, müssen nicht auf dem Außenauftrag, sondern haben den ganzen Tag in New York Zeit, sich miteinander zu beschäftigen. Und da ist diese Geschichte so wahnsinnig detailverliebt, also auf so eine positive, konstruktive Art detailverliebt, dass die halt, dass sie sowas, so Sachen, die achte ich sehr drauf, sie sind im Restaurant, trinken was, gehen raus und bezahlen. Normalerweise in den meisten Serien wird nicht bezahlt. Das ist einfach so eine Nachlässigkeit, weil das nicht den Plot nicht voranbringt. Deswegen werden so Alltagsgeschichten ganz oft einfach so ignoriert und das machen sie so. Sie dreht sich nochmal um und sagt so, ja hier, ich habe noch Kleingeld oder sowas. Und wie sie miteinander reden, das ist alles so zugewandt und das ist einfach das in diesem Umfeld einer Agentenserie zu schaffen, dass man die Liebesgeschichte, also diese Anbahnungsgeschichte glaubt, das hat mich fast schon umgehauen.
Das ist wirklich eine großartige Serie, die ganz, ganz viel Spaß macht. Also die kann man sich wirklich auch in einer Stimmung angucken, wo man einfach mal sagt, ja, ich will jetzt abschalten, ich will unterhalten werden, aber ich will eben auf tolle Art unterhalten werden. Funkensprühend, wie du immer so schön sagst. Und es wird ja auch, es war ja ein großer Hit für Amazon, die Mr. und Mrs. Smith Serie und die wird auch fortgesetzt mit einer zweiten Staffel, allerdings ohne Donald Glover und Maya Erskine.
Es wird eine Anthologieserie, also wo jede Staffel ein anderes Paar.
Es gibt neue Mr. und Mrs. Smith.
Das ist nicht uninteressanter Gedanke.
Das wird mal interessant werden, ob die dann genauso gut funktionieren wie dieses Paar, was halt unfassbar gut funktioniert hat.
Es klingt für mich, ich habe die auf meiner Watchlist und das ist bestimmt so eine Show, die man gut mit seinem Partner, seiner Partnerin gucken kann. Ja,
ist auch viel gut. Also ist wirklich obwohl da auch Menschen sterben.
Und ja, so, aber das ist ja. Das ist schön.
Ist halt auch so eine Serie, die ich halt mit Frau und 14-jährigen Sohn geguckt habe und wir hatten alle gleichermaßen Spaß. Es gibt nicht so viele Serien, die wir in dieser Konstellation gucken können, die allen gleich viel Spaß machen.
Ich finde, das ist die hohe Schule und das ist auch gutes, altes Fernsehgefühl, dass man sich mal vereinen kann.
Genau. Das Schlagerfeuer.
Dass man vereint in dieselbe Richtung blickt. Das ist eigentlich das Schöne daran, gemeinsam zu gucken.
Schafft das denn deine Nummer 2, lieber Bernd?
Ich glaube nicht. Und es ist wieder antizyklisch. Ich habe Mad Men wieder geguckt und beim zweiten Mal war sie besser als beim ersten Mal. Was für eine unglaublich großartige Serie.
Alle Staffeln?
Ja. Ich war wohl irgendwie krank oder so. Keine Ahnung. Es hat sich so ergeben. Gott. Wo beginnen? Also
Silvesterabend 1959-60, oder?
Ja, das Besondere an Mad Men ist, dass jede einzelne Folge steht für sich und alles zusammenspannt das epischste Garn überhaupt. Vielleicht, also eine Show wie The Wire wird zu Recht dafür bewundert, dass sie so ein Charles Dickens'schen Triptychon webt, der am Ende so eine ganze Stadt zeigt, von oben bis unten. Alle Winkel in einer Stadt und wie sie zusammenhängen.
Naja, und vor allem die ersten 20 Fäden offen lässt und nicht miteinander verknüpft, wo man die meisten Leute ja schon aussteigen. Das war das Besondere daran.
Und die werden dann aber in der vierten Staffel aufgelöst.
Genau.
Und so weiter und verbunden. Und dann, ich weiß noch, wie ich The Wire geguckt habe ursprünglich und dann bei der zweiten Staffel dachte ich, Sekunde, wir sind jetzt im Hafen? Wir sind nicht mehr Oh, aber dieser Hafen hat zu tun mit dem Ghetto, was wir letzte Staffel gesehen haben. Und dann, oh wow, das Ganze hat zu tun mit dem Rathaus, das Ganze hat zu tun mit den Schulen, in dem diese Leute gehen, die wir gerade gesehen haben. Das hat zu tun mit den Journalisten, die das alles begleiten und auch die sowas wie ein Katalysator sind sogar manchmal. Wow, und wow, das ist also Baltimore. Am Ende hatte ich die ganze Stadt, alle Geheimnisse Baltimores auf dem Silbertablett. Unglaublich episch. The Wire als Serienklassiker. Mad Men spielt an ein bisschen weniger Orten. Es spielt in einer Werbeagentur in der Madison Avenue, New York in den 60ern. Und in den Vorstädten und an den Orten, die diese Leute, die in der Werbeagentur arbeiten, gesellschaftlich aufsuchen müssen. Und während The Wire einen geografischen Triptychon webt, webt Mad Men ein Triptychon einer Epoche der 60er Jahre. Wir kommen praktisch aus einer Doris Day-Welt in eine Easy Rider-Welt. Hm. Grob gesagt. Und jede einzelne Folge spricht für sich. Jede einzelne Folge ist wie eine perfekte Raymond Carver-Kurzgeschichte im Grunde. In jeder einzelnen Folge können wir ein bisschen sowas wie eine Entwicklung beobachten bei unseren circa einem Dutzend Hauptprotagonisten. In jeder Folge passiert irgendwas Unglaubliches, was für die damaligen Augen normal war und wo wir denken, oh Mann, das ist noch gar nicht so lange her und Leute fanden nichts dabei, wenn ihre Kinder sich Plastiktüten über den Kopf zum Astronautspielen gezogen haben. Okay. Es ist die goldene Zeit des Fernsehens, frühe Nuller, Zeit des großen Antihelden, Zeit von Tony Soprano im Grunde. Und wir haben den düstersten Antihelden, aber im Gegensatz zu Tony Soprano hat er die strahlendste Fassade. Er ist der erfolgreichste, sexyste, attraktivste. Ich kenne also viele Frauen, die diese Rolle Don Draper, die alles furchtbar finden, was der macht und die ihn so attraktiv finden. Also
ja, ist doch klar, Kent-Typ, ne? Also wo einfach auch der jede Schmalzlocke genau da sitzt, wo sie hingehört.
Natürlich die düsterste, er bringt jetzt nicht direkt jemanden um, aber er macht sehr viel düstere Sachen, die ich nicht enthüllen möchte. Also, das ist meine Nummer 2, Mad Men. Der Rewatch hat mich fast ehrfürchtig werden lassen. Ich finde immer noch, das ist der goldene Standard von epischem Erzählen.
Kleine Nachfrage, weil ich weiß, irgendwie, manchmal hat man ja Serien, die man mal sehr mochte, nicht zu Ende geguckt. Ja. Und ich bin bei Mad Men, wo ich auch die ersten 4 oder 5 Staffeln geliebt habe, irgendwie hängen geblieben.
Es ist viele Leute haben gesagt, Abstand dass die letzten
2, 3 Staffeln nicht mehr ganz
so gut waren. Ging ja auch ewig, ne?
Würdest du sagen, siehst du nicht so.
Okay. Wenn man die in einem Stück sieht, dann kann man sagen, die sind aus einem Stoff gewoben.
Okay.
Und folgerichtig und zeigen, wie die 50er praktisch die 70er wurden.
Aber ich meine, Rewatch ist ja eh das neue New Watch. Also es ist ja nicht einfach nur eine Bewegung Rewatch und nicht einfach nur ein Trend, Job sondern es wird wirklich, es gibt also so viele Leute, die aus 1000 Gründen immer wieder und nicht nur einmal ihre Lieblingsserie nochmal gucken, sondern ich
habe 4, 5, 6 Mal. Oder auch ihre Serien zu bestimmen. Zum Beispiel einige Leute haben Liebeskummer oder Depressionen, dann gucken sie Friends komplett durch. Ja. Ernähren sich von Lieferservice und gucken alle Staffel Friends und schalten ihr Telefon ab und schauen Friends von der ersten bis zur letzten Folge und danach geht es ihnen besser. Wenn das für die funktioniert, großartig. Ich kann nur sagen, Friends habe ich auf gar keinen Fall komplett. Was für eine verklemmte Kackserie. Ich kann das nicht ertragen. Wie es sein fällt mit attraktiven Leuten ohne Witze. Also Friends Aber wie gesagt, wenn Leute aber das gucken wollen, wirkt, ne? Großartig.
Ja, ich kenne auch eine Person, die mir sehr nahe steht, guckt immer Dr. Quinn, wenn es draußen richtig düster ist.
Na, sicher, wenn das klappt. Super, vielleicht wird das Tracker für mich und so. Und alle anderen gucken das und denken, oh, dieser Typ kommt in eine neue Stadt und löst das Geheimnis. Das ist doch nicht dein Ernst, Bernd. Und ich sag, schau, wie besorgt der Tracker sich gerade umguckt. Ich glaube, er hat was entdeckt. Und dann, ah, du spinnst doch. Also ich sitze hier auf dem hohen Ross. Also ich habe keinen Grund, den ersten Stein zu werfen.
Ich auch nicht.
Doch, was ist denn deine Nummer zwei, Jan?
Die Zweiflers. Ich weiß nicht, wie viel ihr
schön, davon dass sie drin ist. Sind, die Zweiflers. Ja.
Steht auch auf meiner Watchlist.
Ja, steht auch da. Ach, du hast es noch nicht gesehen. Das ist ja beneidenswert. Ist von David Hadda, selber ein Autor. Ob er jüdischen Glaubens ist, weiß ich nicht. Doch, aber er ist jüdischer.
Er ist also sogar auf jeden Fall.
Ja? Sogar Frankfurt.
Ja, sag ich mal. Nein, ich weiß nicht, ob er praktizierender Jüdisch noch praktiziert seltsamer. Oder ob er einfach aus der aus
nein,
aus
spielt, dieser die Serie spielt in Frankfurt im jüdischen Leben und er hat im Prinzip seine eigene Jugend.
Oder sogar das, ja. Also ich will auch gar nicht so viel erzählen über die Serie, weil ich glaube, viele kennen sie. Es geht um eine, es wurde immer so gelabelt als Familie einer Frankfurter Feinkostdynastie. Ich sehe immer nur ein Restaurant, sie liefern auch, genau. Und der Besitzer dieses, also sozusagen der Patriarch dieser Sippe will dieses Restaurant verkaufen und daraufhin entspinnt sich so eine Erbschaftsgeschichte, weil seine sehr große Familie zusammenkommt und guckt, wie der Nachlass irgendwie geregelt wird und wer was bekommt und so weiter. Und dann kommen diese sehr unterschiedlichen, mal mehr, mal weniger praktizierenden jüdischen Charaktere zusammen und wursteln sich 8 Folgen lang durch ihre Existenz, die gleichzeitig mit dem Holocaust zu tun hat, gleichzeitig auch wieder nicht. Und das finde ich, was diese Serie von David Hadda so wahnsinnig beeindruckend macht, ist, dass sie anders als so etwas wie Alles auf Zucker zum Beispiel, die sich mit dem Holocaust gar nicht beschäftigt, also mit der Shoah, sondern einfach nur guckt, wie ist jüdisches Leben heute und sehr, sehr vielen Formaten, die sich ausschließlich mit der Shoah beschäftigen, immer wenn es um jüdisches Leben geht, schafft sie das ganz wunderbar auszutarieren, dass sie halt, es geht einerseits um Geschichte, es geht andererseits aber auch um Gegenwart. Und das ist mit wundervollen Charakteren besetzt, also allen voran Aaron und Leon Alteras, also zwei Brüder, die auch im wirklichen Leben ein Brüder sind. Sunny Mails spielt so ein bisschen die Hysterie ist, glaube ich, ein Kampfbegriff, ne? Also die leicht hektische Mutter.
Nein, ich glaube, bei Sunny Mails hat sich sogar fast
spielt sich selbst?
Nein, also sie hat sich so spezialisiert. Dafür ist sie ja auch gebucht worden bei Triangle of Sadness.
Genau, also sie ist tatsächlich, sie spielt Hysterie also, und sie spielt sie auch hier grandios. Es gibt halt so eine Figur, das sind viele, viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir hier gar nicht so sehr kennen, wie zum Beispiel Mark Ivanier. Das ist der Mann von der Sunny Mellis, der halt so ein ganz verklemmter Mann ist, der mit seinen Alpha-Wurzeln und seinen, weiß ich nicht, Tetra-Realitäten nicht so richtig zurechtkommt und sich verhakt ständig in dem, was er will und was er nicht kann. Und die sind alle Figuren darin sind so real und schaffen es, diesen Graben halt zu überbrücken, dass es halt, es ist nicht alles Geschichte im Leben der jüdischen Menschen, aber es ist sehr viel Geschichte und das schafft sie ganz toll.
Was ich ja bei den Zweiflers so toll fand, wenn man es noch nicht gesehen hat, es sind ja nicht nur das Thema, dass man da in diese Charaktere, sondern da wird man ja wirklich, wo wir ganz am Anfang bei waren, in so eine Welt reingeworfen. Mhm. Also der Hauptfigur, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Rollenname ist, der lebt ja in Berlin und macht da irgendwas im Musikbusiness, kommt dann halt nach Frankfurt zurück, weil es da halt diese Familienangelegenheiten zu regeln gibt. Und er geht halt erstmal im Bahnhofsviertel, wo seine Familie halt auch dieses Geschäft hat, einfach so feiern und trifft Leute und sie ziehen halt durch so merkwürdige Restaurants und Läden mit tausend und einem Hinterzimmer. Man ist da irgendwie so mit, als wäre man dabei. Also man wird da so durchgeführt und es ist eine unheimlich reichhaltige Welt. Und man muss nur 10 Minuten oder 15 Minuten von dieser Serie gucken und denken, dann denkt man, also sowas habe ich in der deutschen Serie noch gar nicht erlebt, dass man da als wäre das so in einem Stück gefilmt, irgendwie durch so eine neue fremde Welt, die mitten in einer deutschen Großstadt ist, gezogen wird. Also man glaubt wirklich, man sieht zum ersten Mal irgendwie sowas. Und das ist, finde ich...
Toll, wow. Das ist so das höchste Lob, was du gerade ausgesprochen hast.
Ich habe echt gedacht, wie Zweifler ist, okay, fängst mal an zu gucken Und dann kannst du da nicht mehr ausschalten nach der ersten.
Ja, doch, viele so kleine Nebenstränge, die interessant sind. Es dreht sich immer ums Essen dabei. Also es ist halt, sie sind die ganze Zeit dabei, irgendwie, weil es ja auch so ein Lebensmittelgeschäft ist, dass sie alle ernährt, sowas, und sie essen gemeinsam, irgendwo liegt Nahrung rum, irgendjemand geht einkaufen. Also dieses Thema Ernährung spielt eine ganz zentrale Rolle dabei, das ohne dass es ein kulinarisches Essen, ja. Stück wird. Das ist jetzt
aber
halt
du weißt Kochshow. Ja, dass dieser Showrunner, der hat ja auch dieses Freitagnacht-Juice,
ja, genau.
diese Talkshow macht der ja auch. Und da sind die ja auch immer, da sind die ja auch immer bei irgendjemandem zusammen und essen was zusammen. Mhm. Also da, das Essen steht bei ihm, ist eigentlich, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Sind wir bei meiner Nummer 2, glaube ich, angelangt.
Jetzt schon.
Warum applaudierst du?
Melde mir frisch.
Ja, das ist die Serie, die mir wahrscheinlich dieses Jahr am meisten Spaß gemacht hat. Das war die Science-Fiction-Computerspiel, wie auch immer, Serie Fallout bei Amazon.
Ja, fantastisch. Es ist auf meiner Shortlist.
Ja, ist bei deiner Shortlist. Also ja. Die hat mir einfach... Also klar, die Handlung ist halt abgeleitet aus einem Videospiel. Die Leute, das sind nach einer atomaren Katastrophe, hat sich sozusagen die alte Zivilisation, die noch so existiert, in Bunker, in ganz unterschiedliche Walls, so und so viel, wenn durchnummeriert, zurückgezogen, leben unter der Erde, versuchen da so ein Saubermann-Leben zu führen, was halt aber auch durchaus brüchig ist in mancherlei Hinsicht. Und oben auf der Weltoberfläche ist halt so ein Wasteland, wo dann halt so Wilder Westen herrscht, viele Mutanten und so ein bisschen Mad Max-artig. Okay, jetzt könnte man sagen, hat man schon tausendmal gehört, tausendmal gesehen, dystopische.
Nicht
aber
so.
Wie das bei Fallout gemacht ist, mit wie viel Humor, mit wie viel unfassbaren Einfällen da gearbeitet wird. Also da habe ich wirklich gestaunt und einfach unglaublich viel Spaß gehabt. Die Figuren sind lustig, sie sind interessant, die sind auch seltsam. Es ist eine Serie mit einem unglaublich hohen Schau- und Unterhaltungswert, auch in den ganzen Schauplätzen. Ich finde auch das Production Design ganz großartig. Also die sieht einfach fantastisch aus, die Serie.
Ja.
Ist so ein bisschen, arbeitet so ein bisschen mit so Trash. Science-Fiction-Appeal auch aus den 50ern und 60ern, weil ja auch diese Welt, die da untergeht, ist ja so eine 50er-Jahre-Welt.
Also und bleibt lange hängen in dieser lange Ästhetik. Hängen.
Das ist praktisch eine alternative Geschichte.
Ja. Genau, weil die Atomkatastrophe
Erzählung ist in den 50er-Jahren passiert. Und mit einigen Kulturen. Und das ist, was auch toll ist für das sogenannte Worldbuilding, ist, dass auch eine alternative Kultur erfunden wurde in dieser 50er-Jahre-Welt. Also es gibt eine He-Man-ähnliche Fantasy-Serie, die Kinder im Fernsehen sehen und so weiter. Es wird also suggeriert, das ist wie was ihr kennt, nur anders. Und das bedeutet also, dass die ganze Show das ist, was wir hätten sein können. Also passt lieber auf, Kinder, spitzt die Ohren.
Ja, es ist so ein bisschen wie Peter Jackson mit mehr Budget und mehr Production Value, weil der hat ja auch damals, der hat es ja auch geschafft, Splatter-Elemente heiter zu erzählen. Ja. So, dass mit dem Rasenmäher einfach mal 300 Zombies abmähen, sowas.
Oh, das war ein wundervoller Film.
Wundervoller Film. Und das schafft es ja auch. Also es sind wirklich drastische Szenen dabei, die man eigentlich kaum ertragen kann. So eklig sind die. Und trotzdem bleibt man dran, weil die leichtfüßig erzählt sind.
Und genau. Zum ersten Mal, und ich würde sagen zum ersten Mal, das ist, was Fallout schafft. Also Last of Us, auch eine gelungene Videospielverfilmung, aber ist ein ernstes Erwachsenendrama praktisch. Auch, man kann sagen, für ein wirklich auch ernstes Spiel. Aber Fallout zum ersten Mal schafft es, Dinge, die eigentlich nur in Videospielen passiert sind, überzeugend zu dramatisieren. Mhm. Also es gibt auch so, früher, es gibt bestimmt so einen Begriff wie Traumlogik, Comicstrip-Logik. Es gibt aber auch sowas wie Videospiellogik oder Videospielabläufe, die nie so richtig in Videospielverfilmungen einbezogen wurden. Und Fallout macht das so leichtfüßig und so beiläufig, dass ich mich gefragt habe, warum denn eigentlich nicht? Zum Beispiel nicht Spielercharaktere, also Leute, die am Rande einer offenen Welt stehen und wenn du hingehst und wenn du das Spiel spielst, auf die draufklickst, sagen sie irgend so einen random Dialog oder irgend so einen Monolog oder das ist hier dann, also sie geht irgendwo hin, da ist so ein Typ in einem verlassenen Haus und er sagt, ja, ich muss einen Teich bauen, aber hier ist kein Wasser. Oh, stimmt. Aber ich muss einen Teich bauen. Das ist eine lustige, surreale Szene in der Serie. Und das ist aber genau das Ergebnis, was man in dem Videospiel gehabt hätte, wenn man eine dieser Nichtspielerfiguren anklickt. Hätte man genau so einen Nonsens-Dialog.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Und das ist ein Zeichen für mich als jemand, der Videospiele gespielt hat, dass die Leute auch Videospiele gespielt haben und das immer vermisst haben,
ja,
in Videospielverfilmung. Oder, letztes Beispiel, ich verspreche es, einem Typen wird das Bein abgehackt und im echten Leben würde man dann sterben nach einer Minute. Aber sie sagt, Moment, halt das Blut kurz auf. Und dann, ich kaufe hier in dem Laden für meine Credits ein neues Bein und dann wird das angeschraubt.
Ist ein Bein oder ein Arm? Ich weiß gerade nicht mehr.
Mir egal, ich sage jetzt mal ein Bein.
Großartig, ja.
Und dann, hier, ich habe dieses Bein gekauft, schraub das an und dann geht's weiter. Mhm, genau. Das ist eine Sache, da wir sind offensichtlich in einer Videospiel-Traum-Parallelwelt mit Videospiel-Traum-Parallelwelt-Mechanismen. Mhm. Und es läuft aber so cool ab. Und was mir, okay, noch letzte Anmerkung zu Fallout, was ich so großartig fand.
Ich liebe alle Anekdoten, die mit Fallout zu tun haben. Kannst du noch was
erzählen? Es ist diese, okay, was mich so, wir haben eben so ein Fass aufgemacht, von welcher Show wurde ab der zweiten Staffel besser. Und aber wir wissen, kennen aber auch ganz viele Shows, die ab der zweiten Staffel richtig mies wurden. Sons of Anarchy, Walking Dead, Alter, die erste Staffel so großartig, Frank Darabont, zweite Staffel, sie stecken fest auf dieser Farm und reden darüber, dass sie eventuell in die Stadt gehen. Ist das Tschechow hier oder was? Es ist furchtbar. Diese zweite Staffel war so öde.
Ich fand die ersten vier gut.
Von mir aus. Ich konnte bei der zweiten Staffel, ich dachte, bitte, bitte mach, dass irgendwas passiert. Das Ding, wenn du Walking Dead zumindest vier Staffeln gesehen hast, das Ding von Walking Dead ist doch immer, oder bei den meisten postapokalyptischen Vagabunden-Serien, geht es doch immer so, oh, wir müssen an den und den Ort und dann wird das ganz toll. Und dann gehen sie dahin und irgendwas stimmt nicht. Es ist vielleicht alles gar nicht so toll. Oh, die wollen uns fressen, / ausplündern, / versklaven, was weiß ich. Irgendwie ist es doch nicht. Das Gras ist doch nicht grüner hinter Nachbarszaun. Das ist so öde. Das ist so das super Klischee aller postapokalyptischen Serien. Und das wird zum Beispiel in Fallout so wundervoll persifliert, auf den Kopf gestellt, dass sie in dieses andere Silo kommen und sie denkt, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Aber es ist alles super. Also sie ist einfach völlig paranoid.
Stimmt.
Sie ist das Monster. Sie ist das Außenseiter. Sie tötet sogar Leute in diesem Silo. Aber das Videospiellogik ist, macht das, ist das im Grunde egal. Das sind ja NPCs, Non-Player-Characters. Und ich habe mich, das war so ein Insider-Witz, der aber auch als erzählerische Finte dient. So amüsant. Also du kommst irgendwo hin, du denkst, es ist scheiße und in einer Feldwald- und Wiesenserie ist es dann noch viel schlimmer, als du befürchtet hast. Und hier ist es alles super. Wieso meckerst du rum? Hör auf zu schmollen. Hör auf, unsere normalen, netten, wohlmeinenden Nachbarn umzubringen, bloß weil du so ein Gefühl hast. Super. Ich weiß nicht, könnt ihr euch
erinnern? Okay, hat also die Postapokalypse auch noch auf ein neues Niveau gehoben.
Meiner Meinung nach.
Und jetzt kommt der Transhumanismus.
Plus, wo du gesagt hast. Ja, und plus alles, was du gesagt hast. Und plus alles.
Plus alles. Plus, plus, plus.
Und wenn. Was kann danach noch kommen nach Fallout? Ich bin jetzt gespannt auf Bernd Begemanns Lieblingsserie des Jahres 2024.
Ja, es ist wieder eine Männerserie. Bitte verzeiht mir, mein Platz 4 und 5 waren Frauenserien. Also bitte.
Ich mache alles mit.
Bitte hört auf, mir Einladung für den Lesben-Stammtisch zu schicken. Entschuldigung, den musste ich jetzt bringen, war irgendwie ein doofer Witz. Also, ist mir so eingefallen, das ist doof. Es ist die HBO-Serie Masters of the Air. Ach,
hätte ich jetzt ernsthaft gedacht.
Absolut, komplett ernsthaft. A, was für ein Ausstattungswunder. B, was für eine dramaturgische Konsequenz. C, was für eine dynamische... ein absoluter Willen, dich in Geschehnisse reinzuziehen. Und es ist ein Thema, was eine Perspektive, die noch nie gezeigt wurde, die absolut wichtig ist für mich persönlich, die erzählt zum Beispiel, warum deutsche Städte so aussehen, wie sie aussehen.
Ja, also kurzer Disclaimer sozusagen, es geht um eine Fliegerstaffel, eine amerikanisch-britische Fliegerstaffel,
glaube ich. Eine amerikanische Bomberstaffel, die deutsche Städte und deutsche Fabriken angreift, um und die Einsätze, historische Einsätze, die minutiös gezeigt werden.
Inklusive fast aller Charaktere, die darin vorkommen sind. Alle haben alle existiert, genauso wie diese Fliegerstaffel. Es gibt, glaube ich, eine einzige Figur, die nicht existiert hat in dieser Serie.
Ja, es gibt, glaube ich, ein Konglomerat. Eine Figur sind also zwei Figuren, die zusammengeschrieben wurden. Mhm. Es ist der inoffizielle dritte Teil, die inoffizielle dritte Staffel von den HBO großen Kriegsserien. Die erste war Band of Brothers, mhm. Zweite war The Pacific. Mhm. Tom Hanks produziert, Steven Spielberg hat, glaube ich, auch noch irgendwas damit zu tun.
Ja, die beiden sind die Macher dahinter.
Ja, von dieser Seite des Krieges, also wir haben in vielen Kriegsfilmen, erleben wir, wenn Bomben explodieren, also wir erleben Bomberangriffe. Es gibt vielleicht einen Spielfilm wie Schlachthaus 5, der uns zeigt, wie furchtbar das ist, am empfangenden Ende eines solchen Angriffes zu sein, aber das war mehr Schlachthaus 5, die Kurt Vonnegut-Verfilmung von mehr so ein, wo es um einen Angriff auf Dresden geht, von mehr so eine Pop-Art, ein Kind der späten 60er, ein bisschen abstrakt, leicht surreal angehaucht und so weiter. Bei Masters of the Air sind wir, es ist mehr Journalismus, mehr Doku, Bio, Film als Erzählkino.
Ja, wir sind im Maschinenraum, also im Maschinenraum des Vernichtungskrieges, der halt irgendwann alle Seiten in sich reingezogen hat sozusagen, also auch die Guten, also auch die
Alliierten. Wir erleben also, was wie die deutschen Städte zerstört wurden. Ja. Wir erleben, was passiert, wenn man Krieg anfängt.
Ja.
Also mich hat das an mehrere Sachen erinnert. Zum Beispiel an eine, ich habe die geheimen, also es gibt so ein Buch, die geheimen Berichte des deutschen Inlandgeheimdienstes, also die Stimmungslage im Volk, da wurde praktisch so minutiös zusammengetragen, was im Deutschen Reich wie Leute so reagieren auf das, was passiert. Die Deutschen haben natürlich als erste angefangen, eine britische Stadt unprovoziert anzugreifen und zu zerstören, die Stadt Coventry. Im Inlandsgeheimdienstbericht wird vermeldet, dass alle deutschen Bürger fanden das nicht gut. Die meinten, oh, das wird bestimmt auf uns zurückfallen. Und wir haben diese Stadt zerstört, das hätten wir vielleicht nicht tun sollen. Diese Show, Masters of the Air, zeigt die Vergeltung, nicht nur für Coventry.
Also, ja. Wir haben ja hier im Podcast tatsächlich das als Thema gehabt damals. Und ich weiß, dass ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Folgen gesehen, die ersten, und bin dann ausgestiegen. Du hast, glaube ich, noch ein paar mehr gesehen.
Ich habe sie alle gesehen, ja.
Wir fanden es auch eigentlich gut, weil ich habe, also pro Folge siehst du ja praktisch so einen Einsatz. Mhm. Also wir erleben diese Piloten, diese jungen Piloten da am Boden, an diesem Stützpunkt da in England, irgendwo auf der grünen Wiese, und dann irgendwann wird halt losgeflogen, und ich glaube so, keine Ahnung, 50, 60, 70% von einer Folge, jedenfalls von den 4, die ich gesehen habe, sind ein Luftwaffeneinsatz. Und ich fand diese Szenen in der Luft, diese Kampfszenen, fand ich auch recht gut gemacht. Was mir nicht so gut gefallen hat, waren die persönlichen Beziehungen der Charaktere auf dem Boden, die waren mir so ein bisschen holzschnittartig, wobei man dem zugutehalten können, ey, diese jungen Typen in der Zeit, diese jungen Flugoffiziere, die haben sich vielleicht dann auch einfach auch so ein bisschen so verhalten.
Ja, und vor allen Dingen konnten sie keine Beziehungen aufbauen, weil sie alle gestorben sind.
Ja, wir haben laufen
wieder,
ja.
Und also diese erste Staffel, Band of Brothers, das war natürlich von den Beziehungen her am überzeugendsten, weil viele Leute überlebt haben, von der Landung in der Normandie bis zu Hitlers Adlerhorst haben sie diesen Feldzug zusammen gemacht und The Pacific hat auch darunter gelitten, dass das sind immer neue Inseln und immer neuer Nachschub und es gibt selten, aber das ist eben auch ein Gesicht des Krieges, dass du nicht wirklich langfristige, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen kannst, dass du die vermeidest, weil du weißt, dass die Typen sterben werden und es gibt aber, es gab mehrere Stellen, wo ich haltlos geschluchzt habe. Ich glaube, in der dritten, vierten Staffel. Und es ist auch eine sehr filmisch gelungene Szene. Die ersten Bomberverbände flogen ohne Geleitschutz und hatten die höchsten Verlustraten von allen Leuten, die bei den Alliierten gekämpft haben. Hatten Verlustraten von 70-80%. Und die Bomberpiloten wussten, dass sie die Hölle entfesseln. Sie hatten zuerst, also es gibt die historischen, ich kenne also Leute, die mir berichtet haben von Angriff auf Münster. Und hier sehe ich wieder, mein Vater hat mir erzählt, wie das war als Kind, als Münster angegriffen wurde. Hier wird also, der Angriff von Münster ist besonders blutig, besonders verlustreich. Der Angriff auf die berühmten, ich glaube, Schweinfurter Kugellagerwerke, naja, das sind alles historische Sachen, die, von denen ich weiß, aber die super abstrakt geblieben sind. Und hier wird es sinnlich erfahrbar, wie höllisch der Krieg auch auf der Seite war, die die Hölle hier unten auf der Erde verursacht hat. Es gibt eine Sequenz, die unglaublich zwingend ist, in der dritten und vierten Staffel, wo man, also zuerst ist es so ein normaler Luftkriegs-Action-Sequenz-Teil, so, oh wow, sie kommen von 11 Uhr, lass uns rum, du hast diese ganzen Action, du hast diese super lauten Geräusche, die Einschläge, die brummenden Maschinen, die Schreie der Leute, die getroffen wurden. Und dann machen die Serienschöpfer irgendwas sehr Filmisches. Auf einmal wird die Schnittfrequenz anders, die Musik, auf einmal übernimmt die Musik gegenüber den Geräuschen. Wir sehen den fassungslosen Blick eines der Piloten, der auf den Himmel schaut und auf einmal ist es so, als hätte der so einen Erleuchtungsmoment, so von wegen, was ist das für eine Hölle, die wir hier geschaffen haben. Dieser Himmel brennt. Da sind Leute, mit denen ich heute Kaffee getrunken habe, heute früh, die stürzen in einer riesigen Feuerkugel auf die Erde. Hier sind diese kleinen Jagdflugzeuge, die uns unbedingt abschießen wollen und die knallen, mit großen Explosionen in unsere Flugzeuge rein und hier sind diese Explosionen der Flugabwehr. Kein Mensch sollte hier sein. Ich fand das ein, okay, vielleicht ist das deshalb meine Nummer 1. Ich fand das von meinem überwältigendes. Das
ist auf jeden Fall eine Serie, die auch die Länge der Kampfszenen schon fast in eine Art Exzess, also was die Zeit, was die Screentime betrifft, verlängert.
Also mir war es tatsächlich zu viel Krieg, so. Ja, also für mich ist es auch eine Geschmacksfrage, wobei es
das
so
sind diese Serien, die handeln halt Pacific und Band of Brothers.
Ja, ja klar.
Nee, die handeln halt ausschließlich vom Krieg. Da wird nicht die große...
Sie haben es auch dafür, wie Krieg Menschen verändert und das Handwerk des Krieges.
Ja, genau. Ja, aber wichtig ist auch, dass die wechselt ja auch die Perspektive, die Serie, zur Hälfte ungefähr und verlagert sich an den Boden. Es geht dann ja auch um Kriegsgefangenschaft. Ja. Das ist nicht komplett, also es wirkt nicht komplett aus der Luft, aber wir erleben danach auch, wie halt einige der Hauptfiguren in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten und wie sie da halt interagieren und wie sie da dann plötzlich um ihr eigenes Überleben kämpfen. Also von daher, die ist gar nicht so mono, die hat gar nicht nur so eine singuläre Sicht auf den Krieg,
sondern es wird auch eine sehr schöne, also auf sehr erwachsene, sehr kluge, sehr romantische und sehr traurige Art wird eine Affäre geschildert, die einer der Piloten hat mit einer britischen, wahrscheinlich Geheimagentin, sie darf nichts drüber sagen. Es wird gezeigt, wie beide das brauchen, um weiterleben zu können und wie absolut nicht überlebensfähig diese Beziehung erst, wenn der Krieg vorbei ist. Das ist nur für den Krieg. Diese Art von, dieses Aufblitzen der Möglichkeit von Liebe ist überlebenswichtig, um diesen Krieg durchstehen zu können. Mhm. Das nur am Rande. Das ist eine sehr, ich finde das eine sehr gute Erwachsenenart, das zu schildern. Und ich habe mich auch daran erinnert, wie ich einen Roman über den Bombenkrieg gelesen habe. Ich habe die Schilderungen, ich habe die Zahlen, wir machen uns nicht klar, was für einen massiven Einfluss das hatte auf die Welt, in der wir leben. Beim Hamburger Feuersturm ist während eines einzigen Angriffs sind so viele Leute gestorben, wie jetzt angeblich, wenn man der palästinensischen Gesundheitsbehörde glauben will, was ich nicht kann, genauso viele Leute bei einem einzigen Angriff gestorben. Circa 40.000 Menschen. Hamburg hat tagelang gebrannt. Die letzte Staffel von britischen Bomberverbänden sind auf die Stadt ohne Gegenwehr angeflogen, haben die Stadt schon über dem Meer brennen sehen und haben ihre Bomben nicht abgeworfen. Sie mussten sich dafür rechtfertigen. Ich glaube, sie kamen sogar vom Kriegsgericht. Ihre Entschuldigung war, dass sie ihren Kampfauftrag nicht ausgeführt hat. Wieso haben sie ihre Bomben nicht angerufen? Und der angeklagte Kommandeur dieser Staffel sagt, es wäre nicht richtig gewesen. Wir machen uns nicht klar, wie ich. Okay, für mich ist es eine Nummer 1, weil ich. Das ist eine Sache, die wir wissen, aber wissen wir es in unseren Knochen? Mhm. Ich habe es in meinen Knochen gespürt, wie schrecklich Krieg ist. Und ja, viele Sachen nennen sich Antikriegsfilm oder Antikriegsserie, aber diese Staffel hat auf mich einen Antikriegseffekt. Mhm. Und deshalb ist es meine Nummer 1.
Okay. Also es wäre, mir ist tatsächlich, mir ist der Fokus auf Krieg too much gewesen, aber es ist halt als was so diese, wenn man das so teleologisches Element nehmen will, war mir das noch gar nicht bewusst, dass es so eine Wirkung darauf haben kann. Also auch wenn es das auf mich gehabt hat, war mir das gar nicht bewusst, dass das womöglich sogar damit bezweckt war. Ich dachte, das ist halt einfach so Teil dieser Trilogie, die versuchen wir den Krieg in seiner puristischsten Form zu zeigen, weil das ja wirklich auch das ist, was das auszeichnet. Das ist
auf jeden Fall ein Aspekt von diesen drei Serien.
Aber interessant, ja.
Es gibt, okay, tut mir leid, ich breite mich da zu lange drüber aus, aber das ist das entschlossene Filmemachen dahinter. Also die haben drei von diesen Flugzeugen gebaut, um tierisch teure Serie, also wirklich eine Prestige-Serie für HBO. Und
aber jetzt die dritte Staffel war ja Apple, ne?
Ja, Apple, genau. Aber dasselbe Haus irgendwie. Und aber dieses von wegen jeder Kolben, jeder Schlauch, alles ist in der richtigen, die Geräusche sind alle richtig. Aber dann auch, wie es sich anfühlt. Es gibt eine unglaublich wuchtige Sequenz, wo jemand aus dem brennenden Flugzeug abspringt. Und da wird minutiös gezeigt, was es bedeutet, mit einem Fallschirm aus einem brennenden Flugzeug zu springen, was man da beachten muss. Es ist fast wie so ein YouTube-Video, hey, dein Bomber brennt, mach das. Vermeide auf jeden Fall das. Mhm. Und das ist so eine 10-minütige Sequenz, wo du wirklich den harschen Wind spürst.
Genau, sehr, ich erinnere es auch als sehr, sehr, sehr viel Tonalität da drin.
Ja.
Also, dass du wirklich auch, dass es plötzlich ein ganz anderer Sound ist.
Das ist eine viskerale Art von Filme machen, was ich finde, was die hohe Schule ist.
Was ist viskeral?
Okay. Viskeral ist, dass du sofort eine Reaktion in dein Innereien hast.
Ah, ja, okay.
Also.
Geiles Wort, merke ich mir.
Ja.
Ja, und deine Nummer 1.
Ja, die ist natürlich weniger dramatisch, aber hat auch unbedingt dramatische Elemente und das ist Angemessen Angry. Hm. Von gehört, Bernd?
Angemessen Angry?
Auf jeden Fall einer der großartigsten Film- und Serientitel, die ich mir vorstellen kann. Geht um eine.
Auch hier im Podcast vor sehr kurzer Zeit.
Ich es noch nicht, weil ich immer ein halbes Jahr hinterher
bin. Okay, es geht um ein Zimmermädchen, die von Marie Bloching gespielt wird. Marie Bloching kennen viele aus Die Discounter, wo sie die extrem lethargische Kassiererin Lia spielt. Die wird eigentlich nicht für ein komödiantisches Thema geeignet, vergewaltigt und entwickelt bei dieser Vergewaltigung die Superkraft, dass sie fortan durch Berührung von Männern erkennt, ob sie vorher schon mal sexuell übergriffig übergriffig oder missbräuchlich geworden sind und beginnt mit der zweiten Superkraft, dass sie nämlich noch alle möglichen Dinge bewegen kann und krasse Sachen mit ihrer Energie anstellen kann, ein Rachefeldzug gegen alle Männer, die sexuell übergriffig geworden sind und wird zu einer Art Superheldin, die sich auch ein Superheldenkostüm zulegt und wie heißt sie? Hysteria, glaube ich. Mhm. Und das ist gemacht von zwei Frauen, die selber damit auch ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen mit sexueller Gewalt verarbeiten. Zumindest eine von denen, Elsa von Damke und Jana Forkel, die haben sich hier an der H-Media School kennengelernt. Und das ist ihr Abschlussprojekt mehr oder weniger. Das heißt, die waren vorher noch gar nicht in Erscheinung getreten und haben, wie ich finde, das Meisterwerk bei RTL Plus vollbracht, das unglaublich humoruntaugliche Thema Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch in eine sehr unterhaltsame, sehr heitere und gleichzeitig sehr tiefgründige Groteske zu packen.
Ja, auch so auf so eine ganz komische, junge Art, es ist eine ziemlich junge Serie, ironisch gebrochen, ne? Das Ganze, wie sie als Superheldin agiert.
Genau, sie ist auch überhaupt gar nicht.
Sie macht sich eigentlich über Superhelden lustig und ist trotzdem eine. Sie hat auch Kräfte, es gibt auch Special Effects in der Serie. Wie sie dann so halt mit ihrer Kraft halt Dinge bewegt und so. Also es ist so beides. Es ist eine Serie, relativ knackig kurz, ne? War das so, was waren das? 5, 6 Folgen?
5, 6 mal so ja. 30 oder sowas?
Das ist eine relativ knackig kurze Erzählung, die sowohl also dieses ganze sexuelle Gewalt, Übergriffigkeit thematisiert, als auch Superheldentum irgendwie.
Ja.
Irgendwie. Und das so verwebt und gleichzeitig sieht das gar nicht so schlecht aus.
Ja, und die moralische Frage nach Selbstjustiz stellt, weil sie ja auch immer wieder zeigt halt, also so in kleinen so Gaga-Sequenzen, wo sie sich plötzlich in so eine Gameshow reinträumt, wo die Frage gestellt wird, wie viele Menschen, Frauen werden erfahren in ihrem Leben sexuelle Gewalt, wo man dann 4 Antworten über Günther Jauch hat und danach, und wie viele davon von den Tätern werden belangt. Und das wieder 4 Antworten und die kleinste Zahl ist natürlich die tatsächlich zutrifft, nämlich irgendwie so eher im Promillebereich, weil sexuelle Übergriffe in der Regel nicht geahndet werden. Und dass diese Frage verhandelt, diese Serie, wie viel Selbstjustiz ist denn eigentlich statthaft, wenn du als Frau ohnehin weißt, dass die Typen für das, was sie anstellen, in der Regel nicht belangt werden und auch noch nicht mal gesellschaftlich geächtet werden. Finde ich geil, wie die Serie das macht.
Aber sie sieht halt, wenn man jetzt nicht weiß, wenn man die Serie nicht geschaut hat, wie Bert, es hört sich jetzt so an, als könnte das so eine ganz normale deutsche Serie sein, sie den Finger in den Wunde legt. Die Serie sieht auch irgendwie ganz anders aus. Die Charaktere verhalten sich anders. Das ist irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe ja, als wir die Podcast-Folge gemacht haben, auch gesagt, da wird teilweise Musik total antizyklisch eingesetzt. Mhm. Also du hast so eine Szene, die eigentlich ziemlich dramatisch und traurig ist und dazu wird so eine pumpende, positive Disco-Nummer gespielt, so eine Club-Nummer oder sowas. Ne? Also man merkt da wirklich, dass da jetzt so eine neue Generation, ist jetzt ein großes Wort, aber dass da so junge Filmemacherinnen in dem Fall am Werk sind, die auf einmal neue Ideen haben, wie man ästhetisch Stoffe erzählen kann.
Ja, und Mut zur Dialektik einfach.
Ja, Mut zur Dialektik, das ist ein guter Punkt. Und ich fand die Serie ja nicht, ich konnte emotional nicht ganz so stark andocken wie du. Die Serie wird ja auch für alle möglichen Preise nominiert oder hat sich schon gewonnen. Also sicherlich wird die wahrgenommen, zu Recht wahrgenommen. So viele Leute können nicht irren. Aber ich habe schon auch als jemand, der jetzt die nicht auf seiner Top 10 gehabt hätte dieses Jahr, festgestellt, dass das was Besonderes ist, dass da anders gearbeitet und erzählt wird, als man es so kennt.
Ja. Ich möchte einfach eine deutsche humorvolle Serie mal haben, wo die Witze nicht eine halbe Minute vorher angekündigt wurden mit so Flaggensignalen und wo ein bisschen aus der Hüfte geschossen wird.
Der schießt aus der Hüfte, ja. Also sind auch schon Witze dabei, die angekündigt werden, also jetzt nicht mit einer Klarinette oder so, mit einer Trombone oder
das
sowas.
Das ist jetzt aber keine Comedy.
Nein, ist keine Comedy, aber es sind Punchlines dabei, die halt auch auf Punchline gebürstet sind, aber es ist in erster Linie ist es so eine Action-Reaction-Humor. Der da transportiert wird.
So. Passt gut, weil Bernd gerade sagte, möchtest mal eine Serie sehen, eine deutsche Serie, die so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, organisch wirkt. Meine Nummer 1 des Jahres ist tatsächlich auch eine deutsche Serie, die genau das, was du da sagst, irgendwie meiner Meinung nach auf geniale Art rüberbringt. Das ist, ich bin ja erstaunt, dass du sie nicht vorher schon genannt
hast. Manchmal habe ich auch ein bisschen daran gedacht,
dass 30 Tage Lust aus der ARD-Mediathek, wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich gelesen habe, das ist eine der größten, ist ja noch nicht so lange in der Mediathek, 8x30 Minuten, seit 25. Oktober. Ich habe gelesen, dass das eine von zwei oder drei erfolgreichsten Mediatheken-Dingern war überhaupt in der ARD-Mediathek, hinter irgendwie so einem Top-Fußballspiel, was da irgendwie live gezeigt wurde. Also das ist richtig erfolgreich, ne? Und das ist von einem jungen, in den 30ern, Head-Autor Bartosz Grudziecki. Und es geht um ein Paar, Freddy, gespielt von Linda Blümchen, und Zeno, Simon Steinhorst. Die sind knapp 30, die sind schon ihr Leben lang, oder also ein halbes Leben lang, sagen sie, zusammen, also so seit sie 15 sind. Und jetzt werden sie so langsam erwachsen, also 30, und sagen, ja, wir haben ja beide noch nie mit einem anderen Partner geschlafen. Und deswegen definieren sie sich im Zeitraum. Also sie sind sehr intim, sehr, sehr, sehr gut miteinander eigentlich, sehr liebevoll. Und sie definieren sich einen Zeitraum von 30 Tagen, wo sie sich dann auch räumlich trennen, die Wohnungen trennen und sagen, jetzt kann jeder sexuelle Erfahrungen mit neuen Partnern sammeln. Also sozusagen Freispiel für 30 Tage. Und diesem Zeitraum folgst du eben als Zuschauer, und in jeder Folge erleben diese beiden, treffen die auf neue Leute, ganz unterschiedliche Arten von sexuellen Begierden oder sexuellen Begegnungen oder einfach menschlichen Begegnungen. Und das ist einfach, ich finde das genial. Das hat mich so reingezogen. Also es ist so die Serie, wo ich mit am meisten überrascht war, wie tief mich diese Charaktere berührt haben, und wo ich nach diesen 8 Folgen dann wirklich dachte, ach schade, jetzt ist es vorbei. Also das ist ja so das höchste Lob, was in der Serie, wo wir sagen können, ich möchte diese beiden nicht gehen lassen, ich möchte diese beiden Charaktere nicht gehen lassen. Ich fand es einfach genial. Warum hast du sie nicht erinnert?
Weil ich hatte ein bisschen gehofft, dass du sie, also ach so, ich habe 20 Serien, so, dass ich habe ein bisschen strategisch gebaut.
Wir hatten
hier im
Podcast drüber gesprochen. Wir fanden sie beide sehr, sehr toll.
Fantastische Serie, also auch total minimalistisch, total. So wenig Produktionsaufwand und trotzdem unglaublich große Wirkung erzielt. Ja. Also ist jetzt nicht schedderig oder sowas, aber die haben einfach, mussten nicht viel Aufwand betreiben, weil sie sich total aus den Figuren heraus definiert hat, diese Serie.
Es ist natürlich, ich bin ja so, jetzt nicht nur wegen des gemeinsamen Vornamens, ich bin ja großer Erik Romer-Fan, also du auch, Bernd?
Nein, gar nicht. Die reden zu viel, das macht mich fertig.
Ja, genau, es gibt ja hier von Tokotronic, ne? Film geht es auch eher wie im Film.
Ich mag natürlich ein paar Erik Romer-Filme, aber dann quatschen sie es einfach immer tot und dann.
Es gibt natürlich Romer-Filme oder Passagen, wo einfach wirklich zu viel geredet wird, wo sie sich im Kreis drehen. Aber ich finde dieses, also bei Beziehungen im Zeitlupentempo sozusagen, beim Verstehen und Entstehen und sich Verändern zuzuschauen, bin ich ein großer Fan von, wenn es authentisch und gut gemacht ist. Und das ist jetzt kein 1:1 Romer 30 Tage Lust. Dazu ist es allein schon, ich habe ja gesagt, 8x30 Minuten. Das hätte Romer nicht geschafft in der Zeit, diese ganzen Beziehungen darzustellen. Aber es geht, also die Beziehungen sind wunderbar beobachtet und die Figuren sind einfach toll. Und es gibt tatsächlich total interessante Plots auch in den Begegnungen. Also es hat mich total gefreut, wirklich, sag's jetzt nochmal, als ich gelesen habe, dass das so ein totaler Mediathekenhit ist, weil eigentlich ist das so ein Serienstoff, wo du denkst, sowas gefällt mir, so arthousey und so, aber das guckt sich ja nicht die breite Masse an. Offensichtlich vielleicht wegen des Themas Sex und der Grundidee des Plots
gibt es.
Haben viele Leute reingeschaltet.
Gibt es nackte Schauwerte, sage ich mal, in der Show?
Ja, es gibt schon, also die Serie fängt an mit einer Sexszene. Und zwar die beiden, um die es geht, die dann sich dazu entschließen, diesen Pakt einzugehen, dieses Paar, die sieht man gleich in der ersten Szene bei einer einigermaßen expliziten Sexszene.
Ja, und interessanterweise sehen wir keine bessere.
Besseren Sex. Das ist jetzt ein bisschen Spoiler, ja.
Das nein, keine man bessere. Denken, ich habe nicht gesagt,
dass Begegnungen, die beiden haben, unbefriedigend sind. Das kann man so nicht sagen.
Nö, aber das heißt, dass die beiden, obwohl sie gerade merken, dass sie sich ein bisschen voneinander trennen wollen, trotzdem sehr, sehr harmonischen Sex hatten. Und das finde ich total beeindruckend. Das wird halt das, was du vorhin meinst. Du kommst nicht in den Raum rein und das muss jetzt unbedingt noch schlimmer werden. Und um jetzt die Disposition zu machen, dass die beiden mal eine Pause voneinander brauchen, dafür hat sich jetzt weder Buch noch Regie, mussten sie nicht zwingend irgendwie so einen katastrophalen Sex, wo nichts mehr passiert oder irgendwie einen Streit oder sowas zugrunde legen, sondern einfach einen sachlichen Entschluss, den die beiden gefällt haben, als sie gemerkt haben, ey, wir sind die Hälfte unseres Lebens zusammen, lassen wir was neu machen.
Sie entschließen sich ja auch zu dieser 30-Tage-Nummer aus Neugier. Sie entschließen sich nicht, weil sie in einer Krise stecken.
Genau.
Vielleicht denken sie, okay, wenn man 30 wird, kennt man ja auch noch aus dem eigenen Leben. Das sind ja immer so diese Jahrzehnte, die man von Ende, da denkt man, dann zieht man noch mal ein bisschen mehr Bilanz als beim normalen Geburtstag. Und weil die jetzt beide 30 werden, entschließen sie sich halt, diese Sache zu machen, weil man denkt, oh Gott, vielleicht sagen wir sonst dann später, wir haben was verpasst. Das ist die fantastische Prämisse dieser Serie. Ja. Genau, das ist meine Nummer 1.
Ich werde das auf jeden Fall gucken, auf eure Empfehlung. Aber ich habe noch Fragen. Mhm. Und zwar bei dieser Art von Sujet, in der Hand von deutschen FilmemacherInnen, habe ich natürlich Bedenken, die sich angesammelt haben aufgrund vieler leidvoller Erfahrungen. Und normalerweise in deutschen Filmen wird dieses Sujet doch so behandelt wie, oh, wir sind super aufgeschlossen. Und dann, oh, ach nein, das wäre ja doof. Und dann wird aufgedeckt, dass sie nämlich doch super verklemmt sind und dass sie doch alle super eifersüchtig sind und dass sie überhaupt nicht so offenherzig sind, wie sie sich selbst finden. Ist das auch so hier?
Ja. Da ist alles mit drin.
Nee, nur, also wirklich, nee, ich würd sogar verneinen, gar nicht.
Wie schön, so, die haben, dann kann ich es ertragen.
Nein, die haben auch ganz tolle Begegnungen und die beiden sind auch überhaupt, also so, obwohl die so aufeinander, so abhängig voneinander waren in ihrer bisherigen Beziehungspersönlichkeit, ist die Art und Weise, wie mit den anderen Leuten umgehen, ist mal so und mal haben sie einen netten Menschen und haben Probleme mit dem und mal haben sie einen doofen Menschen und es funkt total und sowas. Das ist überhaupt keine,
ja,
das hat ganz wenig Prämissen.
Dazwischen, ja.
Ja, das ist
und
halt alles so.
Es gibt natürlich, ich glaube, deswegen sagte ich, gibt es auch zu Bernds Frage, natürlich spielen solche Gefühle wie Eifersucht auch mal eine Rolle. Das ist ja ganz normal. Irgendwie. Nur weil du dich entschließt, wir machen das jetzt, wir öffnen unsere Beziehung, kann man ja trotzdem auf einmal feststellen, oh, jetzt bin ich aber doch ein bisschen eifersüchtig. Das ist ja einfach nur menschlich. Das ist ja nicht
mir noch deutsches nie passiert. Filmklischee. Mir noch nie passiert. Mach, was du machen möchtest. Achte ein bisschen auf Hygiene. Petri Heil.
Genau. Ja, das war unser diesjähriger XXL, glaube ich, von der Zeit her, Rückblick auf das Fernsehstreaming-Jahr 2024 mit Schwerpunkt Serienwelt. Ich bedanke mich natürlich, oder wir bedanken uns, oh, wir müssen gleich noch ein Foto machen, fällt mir ein,
ja.
Bei Bernd Begemann für seine sehr, sehr interessante, kompetente Teilnahme an dieser Runde. Ich möchte noch ganz kurz anmerken, wir gehen jetzt in so eine Mini-Mini-Winterpause, wir kehren aber am Freitag, 17. Januar, mit der nächsten regulären Folge mit frischem Format zurück. Wir empfehlen zum Jahreswechsel, abonniert diesen Podcast auf eurem Podcast-Player, Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer. Und wenn ihr jetzt mal ein bisschen Zeit habt zwischen den Jahren oder so, guckt doch mal, da gibt es eine Bewertungsfunktion und schreibt uns mal ein paar nette Worte rein. Das ist nämlich etwas, wo wir dann wirklich profitieren von, weil wir dann ein bisschen weiter oben ausgespuckt werden bei Suchbegriffen. Und wir freuen uns natürlich auch über Zuschriften von euch unter fernsehpodcast@web.de. Folgt uns bei Instagram oder befreundet euch mit uns bei Facebook und ja, da werden wir auch hoffentlich das Foto, was wir gleich schießen werden, posten können. Bernd, können wir dir noch irgendwie eine Frage beantworten oder hast du noch eine Anmerkung?
Ich danke euch für den angenehmen Nachmittag.
Das ist schön. Wir haben auch hier ein sehr schönes kleines Adventsgedeck und einen Salbeitee.
Das müssten wir auf jeden Fall auch.
Das müssen wir jetzt. Es ist blöderweise niemand da, der uns fotografieren kann hier in der Wohnung. Deswegen müssen wir jetzt gleich irgendwie so eine Art von Selfie-Konstruktion.
Hast du kein Selfie-Stick?
Nee,
ja. Mann, aber ihr habt ja dieses Bücherregal und man kann bestimmt verdammt das Telefon irgendwo platziert. Genau,
wir das wird irgendwie gehen. Das sind Feinheiten.
Das ist super, mit denen
wir euch nicht belasten
wollen. Damit wollen wir euch jetzt nicht belasten.
Doch.
Kommt
doch
gut ins neue Jahr. Nehmt unsere Tipps auf oder nicht. Und wir sehen uns 2000 oder hören uns im Jahr 2025 wieder.
Hallo.
Vielen Dank. Bis bald.
Tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.